Torres Tea Time wird euch präsentiert vom Finanzschnack der Volksbanken Raiffeisenbanken. Morgen kann kommen, wir machen den Weg frei. Eure Volksbanken Raiffeisenbanken vor Ort.
Auf eine Tasse Tee mit Kurt Kleinschmidt, Landesvorsitzender der AfD von Schleswig-Holstein und mein heutiger Teegast, denn Herr Kleinschmidt möchte in den Bundestag und aller Voraussicht nach wird er da auch hingehen nach dem 23. Februar. Aber erst einmal heißt es auf eine Tasse Tee und lieber Herr Kleinschmidt, guten Morgen.
Einen wunderschönen guten Morgen und danke, dass ich hier sein darf.
Vielen Dank, sage ich auch. Keine Selbstverständlichkeit für mich, dass Sie hier sind. Ich habe lange gehadert, na, soll ich den Kleinschmidt einladen oder nicht? Ich habe mich denn dazu entschlossen, weil ich alle befrage, alle interviewe, die sich aufstellen lassen als Direktkandidat. Deswegen danke, dass Sie zugestimmt haben. Warum haben Sie zugestimmt? Sie haben doch bestimmt auch was Besseres vor.
Ja, was kann
Sonntagvormittag.
Ja, besseres Vorhaben, als mit Ihnen auf eine Tasse Tee hier zu sitzen und Fragen zu beantworten, kann ich mir an einem Sonntag, 14 Tage vor der Wahl, nicht vorstellen. Scherz beiseite. Ich würde mich freuen, wenn kritische Fragen kommen und ich die dann auch zur Zufriedenheit beantworten kann.
Man sagt Ihnen ja nach, Sie seien charmant. Das kann ich jetzt gar nicht so, da kann ich gar nicht viel gegen sagen. Ist das Fassade, Herr Kleinschmidt, oder sind Sie wirklich so?
Ich gehe mal von aus, Sie haben mit meiner Frau gesprochen.
Das mag sein. Sie jetzt, wo Ihre Frau wohnt, wie ganz viele andere auch.
Ach ja, gut. Nein, zurück zum eigentlichen Thema. Man mag mir das nachsagen, ich habe mir da nie einen Kopf drum gemacht, ob ich charmant bin. Ich bin so, wie ich bin. Es mögen mich viele nicht, weil ich so bin, wie ich bin. Und manche sagen dann vermutlich, ich weiß es nicht, dass ich charmant bin.
Sie sind Landesvorsitzender der AfD mittlerweile. Lass uns ein paar Jahre mal bitte zurückgehen. Was waren Ihre Beweggründe damals zu sagen, ich gehe in die AfD? Sie kommen aus Bayern, haben einen Juso-Hintergrund sogar, ja. Waren dann in der CDU und dann noch einen Schritt weiter nach rechts in die AfD. Wie kam dieser Wandel zustande?
Kleine Korrektur, ich war in der CSU, also in der Diaspora. War also Fördermitglied, weil mir die am nächsten waren und bin nicht weiter nach rechts gerückt, sondern ich habe festgestellt, dass die CSU wie die CDU nicht mehr konservativ sind, meines Erachtens nach, und habe dann meine politische Heimat in der AfD gefunden. Es war ein längerer Prozess, der dann auch gewachsen ist mit Eurokritik, Griechenland, die Migrationsflüchtlingswelle und ja, das war so der schlussendliche Beweggrund, warum ich dann gesagt habe, jetzt gehe ich in die AfD.
Wie definieren Sie denn konservativ, wenn Sie konservativ der AfD zuschreiben? Wie definieren Sie diesen Begriff?
Ich will jetzt den CDUlern nicht zu nahe treten, aber die CDU der 90er, das ist das, was noch konservativ war. Wir sind wirtschaftsliberal, wir sind konservativ. Also das sind so die Dinge, also Recht und Gesetz, Ordnung, Familie, das sind so die wichtigsten Punkte.
Würde ich der CDU auch zuschreiben?
Auf dem Papier ja.
Und in der Realität?
Ja, sehe ich das in Teilen anders. Also es heißt ja nicht umsonst. Es heißt ja nicht umsonst im Bundestag und auch in sonstigen Debatten die demokratische Mitte. Es ist also die wahren Demokraten werden also von den Menschen in den jeweiligen Parlamenten herausgerufen und ich muss auch ganz ehrlich sagen, Anspruch und Wirklichkeit gehen da weit auseinander. Nur mal konservativ, wir waren vor 9 Jahren, bald 10 Jahren die einzige Partei, oder damals war es ja noch nicht meine, die AfD war die einzige Partei, die auf die Herausforderung hingewiesen hat durch die offenen Grenzen und die irreguläre Einwanderung. Die CDU und die CSU haben nichts dagegen gemacht und da ist so ein Teil von konservativ verloren gegangen und die CSU, ich kenne sie ja nun mal noch aus meinen Zeiten aus Bayern, war wirklich stramm konservativ.
Wenn ich mich an die Zeiten Merkel-Seehofer erinnere, gab es ja schon unterschiedliche Meinungen, dass die CDU, CSU zu weit nach links wahrscheinlich gerückt ist und auch in der Asyl- und der Migrationsfrage gab es ja deutliche Differenzen, die sich auch lautstark nach außen gespielt haben. Also so sehr stimmt das ja nicht.
Ja doch, genau so stimmt es nämlich. Der Seehofer, Horst Seehofer war genau derjenige, wo ich gesagt habe, also merkt ihr die Einschläge noch? Horst Seehofer hat in Bayern gesagt, jetzt ist Schluss, wir müssen das anders regeln, wir sind total überlastet, aber als Mama Merkel gesagt hat, wir schaffen das, haben sie es irgendwie doch geschafft. Und komischerweise sind diese Dinge ja immer nur kritisiert worden aus Bayern, wenn Wahlkampf anstand. Und das Gleiche, aber exakt das gleiche Schauspiel sehen wir nämlich jetzt mit den Grünen. Der Söder unten in Bayern sagt, niemals mit den Grünen. Daniel Günther oder Genosse Günther sagt auch genau das Gegenteil dazu. Und Friedrich Merz sagt, ich mache niemals was mit den Grünen. Und vor 2 Wochen hat er sich dann schon mal selbst widersprochen. Das ist Wahlkampftaktik. Die versprechen viel und halten dann anschließend das Wenigste.
Warum der provokante Ausdruck Genosse Günther?
Der stammt ja nicht von mir, der kommt ja von seinen eigenen Parteikollegen. Müssen Sie die CDU fragen in Schleswig-Holstein, warum sie ihn Genosse Günther nennen. Einer der Gründe könnte... Also
ich kenne viele CDUler, die ihn nicht so nennen. Und Herr Günther hat natürlich auch tolle Zustimmungswerte hier im Land. Ich würde ihn nicht so bezeichnen.
Ja, ich...
Genosse schreibe ich der SPD, schreibe ich links zu. CDU-Mann Günther ist Ministerpräsident.
Ja.
Ziemlich anerkannt.
Auch bei den anderen Parteien. Das war ja auch der Grund... 22, warum wir ein ganz hartes Los hatten, weil er auch bei den anderen Parteien als Ministerpräsident gezogen hat. Und das war auch einer der Gründe, warum er so eine gute Zustimmung hatte. Naja, also ein Ministerpräsident aus Schleswig-Holstein, der einen Hafen in Teilen an die Chinesen verscherbeln möchte, den Hamburger Hafen, daran mache ich vielleicht den Genossen Günther nicht fest. Aber muss er sich da schon gefallen lassen, ob er denn noch ein CDUler und wertekonservativ ist, wenn er an die Chinesen... Jawohl, Handelspartner hin oder her, aber sogar aus seinen eigenen Reihen war die Marschrichtung eine ganz andere.
Möchte die AfD mehr mit China machen?
Sie meinen Wirtschaft und Handel betreiben?
Ja.
Ja, selbstverständlich. Es ist ein wichtiger Exportpartner. Man muss natürlich dann auch...
Wo ist der Unterschied dazu, Genossen Günther, der eben auch mit China was gemacht hat in diesem Fall oder machen wollte?
Wir haben auf unserem letzten Parteitag, nämlich der... das Wahlprogramm festgelegt hat, ganz klar auch gesagt, dass wir zwar mit den Chinesen Handel betreiben wollen, aber unsere deutschen Häfen niemals ans Ausland verkaufen würden. Das ist einer der Unterschiede, wo wir sagen, Handel ja, aber bitte mit Augenmaß.
Wie sieht der Handel mit Russland aus in der Vision von Ihnen und der AfD? Wenn wir von China weiter nach Russland wandern, wie sieht da der künftige Handel, die Handelsmöglichkeiten aus? Was ist da Ihre Wunschvision?
Ja, unser Wunsch liegt ja fast auf der Hand. Wenn wir Gas kaufen, sagen wir möchten lieber über Nord Stream 2 Gas bekommen, dann aus Russland, als dieses, wie man immer sagt, schmutzige LNG-Gas aus den Staaten. Wir wollen vernünftigen Handel betreiben. Wir halten auch nichts mehr von den Sanktionen gegen Russland. Wir brauchen Verhandlungen. Und da ist auch ein großer Augenmerk meines Erachtens nach bei der OSZE. Wir müssen also wieder den Fokus gerade in Europa auf die Zusammenarbeit. Bitte keine freundschaftliche Zusammenarbeit mit Russland im Moment. Wir brauchen Friedensverhandlungen. Und bevor wir jetzt auch mit Russland Handel treiben können, brauchen wir Friedensverhandlungen, weil das können wir keinem erklären, dass Putin weiter so macht, auch wenn wir eine ganz klare Sichtweise zu dem Ukraine-Krieg haben.
Wie lautet diese denn?
Ja, es gibt eine Vorgeschichte zu dem, was Putin gemacht hat. Damit möchte ich in keinster Weise das rechtfertigen. Und als Soldat habe ich auch nie verstanden, als Putin in die Ukraine einmarschiert ist, warum er es gemacht hat, wie er es gemacht hat. Also das Warum weiß ich, aber warum er es genau so gemacht hat. Als Soldat hätte ich das... anders gemacht, aber das sind
kritisieren halt, Sie das denn, dass er es gemacht hat?
Ja, sicher, selbstverständlich. Ich kritisiere das, auch wenn ich den Hintergrund mir denken kann. Und wenn man die letzten 10, beziehungsweise jetzt sind es ja mehr Jahre, die letzten 11 Jahre verfolgt und auch davor schon, was auch Verteidigungsminister in den USA gesagt haben, dass es also schon 2013 und 2014 Bestrebungen gab, die Ukraine in die westliche Richtung zu bekommen, dann verstehe ich Putin. Ich kann es verstehen. Ich muss es nicht tolerieren. Ich muss es nicht dulden, weil jeder Krieg sollte nicht geführt werden. Ich sage mal ganz einfach, mit diplomatischen Verhandlungen hätte man Putin vielleicht davon abhalten können, jetzt so Tabula Rasa machen zu wollen, wie er es macht.
Sie werben ja damit Zeit für Frieden. Ja. Und ich möchte gleich einmal von Ihnen hören, wie Sie sich das vorstellen. Ja. Noch einmal zu Putin zu kommen. Ich verstehe nicht, warum Sie es nicht schaffen, einfach zu sagen, ja, Putin ist ein Kriegsverbrecher. Warum können Sie das nicht einfach sagen? Sie sagten in Rendsburg beim Politboxen, auf die Frage, ist Putin ein Kriegsverbrecher? Nein. Warum haben Sie das gesagt?
Danke für die Frage, weil ich der Meinung bin, dass wir stolz auf unsere Gewaltenteilung sein sollten. Also wir haben Legislative, Judikative und die Exekutive. Und wenn ich gefragt werde, ob Putin ein Kriegsverbrecher ist, dann muss ich das mit Nein beantworten, weil ich als Politiker kann das anklagen. Und ich kann sagen, jawohl, wir sollen ihn vor dem Internationalen Gerichtshof anklagen, aber entscheiden, ob er Kriegsverbrecher ist, kann dann tatsächlich nur die Gerichtsbarkeit. Und ich als Soldat tue mich damit schwer zu sagen, ist jemand ein Kriegsverbrecher oder nicht, weil ich weiß, wie schwierig das in Situationen, in Kampfsituationen ist. In Jugoslawien haben wir es gesehen, da sind...
Also Russland fällt über die Ukraine her.
Ja.
Es sterben hunderttausende Menschen auf beiden Seiten. Russland greift zivile Gebäude, Krankenhäuser an, Schulen an. Zivile Menschen sterben. Das ist für mich ein kriegsverbrecherischer Akt. Als Nicht-Soldat, aber als klar denkender Mensch ist das für mich ein Kriegsverbrechen. Warum können Sie nicht einfach sagen, ja, das sind Kriegsverbrechen?
Das ist ein kriegerischer Akt. Kriegsverbrechen ist über die Genfer Konvention ist das ganz klar definiert, was ein Kriegsverbrechen ist. Und allein das Zivilisten, nochmal, ich möchte das auch ganz klar sagen, ich heiße es nicht gut, dass Zivilisten ums Leben kommen, aber ein kriegerischer Akt zieht meistens nach sich, dass leider auch Nicht-Kombattanten, also Zivilisten, ums Leben kommen. Und da gibt es ganz klare Regeln, wann jemand als Kriegsverbrecher angeklagt werden kann und wann jemand ein Kriegsverbrecher ist. Also das ist so ein komplexes Thema. Deswegen war es für mich schwierig zu sagen, ja, er ist ein Kriegsverbrecher. Wenn man mich gefragt hätte, sind Sie der Meinung, dass Putin ein Kriegsverbrecher ist, dann hätte ich vielleicht antworten können, ja.
Sind Sie der Meinung, Putin ist ein Kriegsverbrecher?
Wir sind jetzt bei der Frage, ist Putin ein Kriegsverbrecher?
Nee, sind Sie der Meinung?
War das jetzt ein Eigentor? Ich kann es nicht sagen. Ich habe keine Anhalte dafür. Ich weiß, dass man mich jetzt auch zerreißen wird nach dem Motto, guck mal, da der Kleinspiel, wir wussten es, Putin-Freund, das hat mit Putin-Freund nichts zu tun. Nur weil ich jemanden verstehe, heißt es ja nicht,
dass nur auf rein menschlichen Ebene.
Ja.
Warum sagen Sie das nicht einfach, wenn Sie wissen, was da los ist und Sie wissen, das zerreißt Sie jetzt sicherlich, wenn Sie das sagen. Warum sagen Sie nicht einfach, ja, das ist ein Kriegsverbrecher?
Dann bin ich jetzt mal ganz ungünstig und sage, wenn wir uns auf die Ebene begeben, zu schauen, war Barack Obama, war ein Bush, war ein Clinton, waren die Kriegsverbrecher, als sie dafür durch zum Beispiel im Irak, die haben angeblich Chemiewaffen gehabt und haben dort Hunderttausende von Zivilisten ermordet. Dort würde niemand auf die Idee kommen zu sagen, dass meinetwegen Bush, Clinton, Obama Kriegsverbrecher sind. Ich finde die Diskussion im Moment leider ungünstig.
Ich meine, die Vorwürfe hat es sicherlich auch gegen diese Präsidenten gegeben, dass es kriegsverbrecherische Akte gegeben hat.
Ja, es war, als der Krieg ausgebrochen ist, hat aber nie jemand anschließend oder während des Krieges dann gesagt, Mensch, jetzt müssen wir aber einen amerikanischen Präsidenten anklagen.
Also, wer sind denn die größten Kriegsverbrecher der Geschichte? Für Sie?
Jetzt hoffentlich kommt da nicht die Diskussion, ob er links oder rechts ist, aber Adolf Hitler zum Beispiel. Wenn man mal schaut, was in Jugoslawien passiert ist, ich meine, hieß er Karadzic? Das sind so die Menschen.
Was hat Hitler mit Jugoslawien?
Nein, nicht Hitler, aber Sie haben gefragt, welche Kriegsverbrecher Jugoslawien, Ex-Jugoslawien hat ja da hat es einige Massaker gegeben. Und wenn es darum geht, ob jemand ein Kriegsverbrecher ist oder nicht, finde ich es während einer kriegerischen Auseinandersetzung, während eines Angriffskrieges ungünstig. Die Sachen müssen dann aufgearbeitet werden, wenn eine Waffenruhe irgendwo herrscht, wenn Waffenstillstand vertraglich vereinbart wurde, wenn es Friedensverhandlungen gibt und wenn dann festgestellt wird, jawohl, und das muss aufgearbeitet werden. Also ich will nicht, dass hier der Deckmantel des Schweigens über diesen Angriffskrieg gelegt wird. Aber es dreht sich darum, wir haben doch jetzt erstmal den Fokus darauf, ungeachtet, ob er Kriegsverbrecher ist oder nicht, aber wir müssen doch erstmal den Fokus darauf haben, Putin hat die Ukraine angegriffen, wir werden nur über einen dritten Weltkrieg über Putin gewinnen oder nicht und wir brauchen Friedensverhandlungen.
Und wie können diese aussehen? Das ist ja Ihr Weg, Zeit für Frieden über Friedensverhandlungen.
Genau.
Wie kann dieser Weg aussehen und wie kann das für die Ukraine gut ausgehen?
Ja, wie kann es für die Ukraine gut ausgehen? Wie kann es für Europa gut ausgehen? Also ich will das da in diesem Fall nicht nur auf der Ukraine festmachen. Wir sind ja als Bundesrepublik Deutschland auch dabei, immer wieder mehr Großsysteme an die und Munition auch an die Ukraine zu liefern.
Ist das richtig?
Selbstverständlich nicht.
Nicht?
Ja, selbstverständlich nicht.
Also die Ukraine soll sich nicht verteidigen können gegen das große Russland?
Also wir haben als Deutschland uns auf die Fahnen geschrieben, dass wir keine Waffen in Krisen- und Kriegsgebiete liefern. Dass wir jetzt in der Ukraine eine Ausnahme machen, verstehe ich nicht. Ich kann die Situation am Anfang, wenn ich zurückgehe, 22, da kann ich die Situation verstehen. Wenn ich mir dann diese lachhaften Nummern anschaue, wir wollen 5000 Helme in die Ukraine liefern, ganz ungeachtet der Tatsache, dass wir als Soldaten drüber gelacht haben, weil das einfach hanebüchen war. Es gab einen Zeitpunkt, wo man gemerkt hat, jawohl, die Lage fängt an, sich immer hochzuspielen. Spätestens da hätte man sagen müssen, so, jetzt ist Stopp. Und wir hätten als Deutschland, als Bundesrepublik Deutschland, wir waren immer Garant dafür, dass unsere Kanzler, dass sie für Frieden eingestanden sind. Man hat mit uns Gespräche führen können, man konnte ins Ausland fahren, man hat auf uns gehört, da sind wir weit von weg. Und wenn wir jetzt hoch eskalieren mit weiteren schweren Geräts in die Ukraine, halte ich für komplett fehl am Platz.
Das klingt ja fast schon pazifistisch von Ihnen.
Ha, ich habe es befürchtet. Ne? Nein, ich bin alles nur kein Pazifist.
Ja, Sie wollen ja auch die Bundeswehr ordentlich aufrüsten. Wie passt das zusammen?
Also ich will die Bundeswehr nicht ordentlich aufrüsten, sondern will die Bundeswehr reformieren und wieder verteidigungsfähig machen. Das hat mit Aufrüsten an sich nichts zu tun. Ein Aufrüsten, da geht es sehr tief, aber ich möchte einmal noch zu der Ukraine einmal einen kurzen Sprung machen. Wir können dann gleich zur Bundeswehr gerne.
Ja, ja, habe ich mir notiert.
Ja, sehr gut. Bei der Ukraine muss man ja Folgendes sehen. Es gab, und da gibt es ja auch Kritiker, die sagen, das hat so nicht gestimmt. Der Boris Johnson soll ja wohl 22 derjenige gewesen sein, als er bei sich noch der Regierungschef war, der Friedensverhandlungen verhindert hat zwischen der Ukraine und Russland oder Russland und Ukraine. Und was Ähnliches gibt es ja jetzt auch. Zwar nicht die Verhinderung einer Friedensverhandlung, aber der verteidigungspolitische Sprecher der CDU, der Herr Wadephul, hat ja in einem geleakten Video, er ist also ausgetrickst worden, es haben wohl russische...
Haben sich
als Ukraine ausgegeben und er hat halt Dinge ausgeplaudert, die man nur wissen kann, wenn man wirklich tief in der Materie ist. Ich finde das sehr unglücklich. Also die Tatsache alleine, dass er über eine unverschlüsselte und ungesicherte Leitung so ein Gespräch führt, finde ich schon sehr herausragend und er sprach ja auch davon, er hätte gehört, dass es Verhandlungen gibt zu Friedensverhandlungen. Also es gibt Gespräche über Friedensverhandlungen, Vorgespräche zwischen Ukraine und Russland. Und der Herr Wadephul würde so etwas nicht sagen, wenn nicht sowas im Raum wäre. Und ich sehe im Hintergrund die Chance dafür, dass man Friedensverhandlungen macht. Was dann genau kommt, das muss man in den Verträgen festhalten.
Also wenn Sie sagen Zeit für Frieden, sollte es das sein. Friedensverhandlungen führen nicht auf dem Schlachtfeld, sondern am Tisch.
Mit Waffen hat man noch nie Frieden geschlossen, sondern nur mit Friedensverhandlungen. Das ist komplett verkehrt. Ja,
aber wie bekommt die AfD, wenn sie könnte, Putin an den Tisch und auch Zelensky an den Tisch, dass die reden und dass der Krieg in der Zeit aufhört? Was ist da eine Möglichkeit? Ich würde sie gern wissen.
Die AfD sehe ich da nicht in der Pflicht.
Nein, aber sie fordert das ja. Ne?
Ja, wir fordern es.
Zeit für Frieden. Wählt uns, wir Zeit für Frieden. Wie?
Ja, wir sind ja auch diejenigen, die sagen, einer, der es auf jeden Fall schaffen kann, ist der Donald Trump. Das wäre derjenige. Und ich sehe da auch nicht die AfD, so haben sie es nicht gemeint, aber nicht, dass da eine falsche Konnotation rankommt. Aber man muss ja sehen, wenn wir uns als AfD jetzt in die Meinungsmache einmischen würden, heißt immer ja, guck mal, die AfD. Also ich möchte ja eine Friedensverhandlung und den Frieden mit der Ukraine nicht zu unserem Thema machen. Ich möchte den Frieden in Europa, wer ihn dann, oder in der Ukraine werden dann schlussendlich verhandelt. Dafür sind wir viel zu klein. Ja, unsere Alice Weidel hat mit Elon Musk gesprochen. Ja, unsere Alice Weidel war zur Inauguration eingeladen, auch Tino Chrupalla von Donald Trump. Das sind Dinge, okay, wir haben die Beziehung, nur ich sehe da den Fokus ganz klar bei Donald Trump. Oder meinetwegen, vielleicht kommt der türkische Präsident wieder steil aus der Kurve. Es gibt ja andere Chefs von Regierungen, die die Möglichkeit hätten, mit Putin an den Tisch zu gehen. China vielleicht.
Und wäre es denn... Okay, wir haben jetzt schon sehr viel über Putin und Russland gesprochen. Zurück zur Bundeswehr. Jawohl, Ihr Steckenpferd, wer fährt, Herr Kleinschmidt. Ich hatte die Äußerung getätigt, Sie wollen die Bundeswehr wieder aufrüsten. Sie sagten, nein, ich will sie revolutionieren. Reformen. Wie denn? Und warum nicht aufrüsten?
Reformieren, ja. Eine Aufrüstung hat ja stattgefunden. Eine Aufrüstung hat die letzten Jahre stattgefunden mit dem Sondervermögen von, also im Prinzip 100 Milliarden Euro Kredit aufgenommen, den dann unsere Kinder und Kindeskinder bezahlen dürfen. Aber okay, sei es drum, wir haben 100 Milliarden Euro bekommen, die Bundeswehr. Und es ist auch Großgerät angeschafft worden, beziehungsweise wird angeschafft.
Brauchen wir das in Deutschland?
Ja, selbstverständlich brauchen wir es. Aber es bringt...
Warum? Also warum brauchen wir das?
Weil wir verteidigungsfähig sein müssen, wie zum Beispiel Luftverteidigung.
Gegen wen?
Gegen, zur Not, Russland. Selbstverständlich.
Also ich habe. Also wir würden es nicht ausschließen, dass Russland auch Deutschland angreift.
In der jetzigen Situation schließe ich es aus, aber ich mache mal einen Sprung zurück ein paar Jahrzehnte. Ich bin während des Kalten Krieges zur Bundeswehr gekommen. Bei mir gab es die Mauer noch. Und als die Mauer gefallen war und wir die Wiedervereinigung hatten, haben wir Dinge getan dem Russen gegenüber, wo ich als Soldat nicht verstanden habe, warum auf einmal so friedlich zu ihm sind. Also ich will kein Aggressor sein, das möchte ich mitnichten. Ich habe aber nicht verstanden, warum wir uns so schnell so weit nach Russland geöffnet haben, weil durch meine Arbeit bei der Bundeswehr habe ich ja so gewisse Einblicke und habe ja festgestellt, manche Dinge haben sich in Russland militärisch nicht verändert. Also wenn ich eine Friedensarmee haben möchte, dann muss ich sie auch abrüsten. Ich habe aber beim Russen nie gesehen, dass er großartig abgerüstet hat. Also trotz wirtschaftlicher Zusammenarbeit, auch mit China zum Beispiel, sehe ich die Gefahr, die in Russland stecken kann oder in China. Und deswegen, da ist es natürlich ein schwieriges Thema, gerade mit Russland. Ich habe es nicht verstanden, warum er über die Jahrzehnte so locker dem Russen gegenüber wurde.
Und das ist sicherlich auch eine berechtigte Frage. Das darf man auch durchaus hinterfragen. Sicherlich nicht schlau gewesen, rückblickend betrachtet. Wehrpflicht soll wieder kommen.
Ja.
Heißt, dadurch werden ja automatisch mehr Soldatinnen und Soldaten ausgebildet. Also wahrscheinlich, zumindest für dieses Jahr, die dann möglicherweise auch bleiben. Schließen Sie einen Einsatz von deutschen Soldaten, würden Sie es kategorisch ausschließen, an den jetzt Ukraine-Russland?
Ja.
Wird ausgeschlossen. Also
keine deutschen Soldaten in der Ukraine. Definitiv nicht.
Und wozu mehr Soldaten in Deutschland? Warum wollen Sie aufrüsten? Für was? Wir haben doch die NATO. Ja, oder nee, da wollen Sie ja raus, oder?
Das ist nicht richtig.
Nee, Chrupalla hatte doch mal so was angedeutet, dass er sich das durchaus vorstellen könnte, dass man die NATO irgendwann nicht mehr braucht.
Ja, vorstellen kann ich mir das auch. Irgendwann mal, wenn wir ein starkes Staatenbündnis Europa haben, also eine starke, trotzdem noch nationale Armeen, aber wirklich eine starke Zusammenarbeit, dass wir sagen, wir könnten ohne die NATO als Europa selbst ein Verteidigungsbündnis haben.
Und das ist das vorstellbar in den nächsten Jahren ohne die Unterstützung der Amerikaner?
Nein, also ein Austritt aus der NATO ist eine Forderung, die einige Menschen bei uns auch in der AfD haben, nicht nur in der AfD, es gibt ja auch Menschen außerhalb, die tatsächlich pazifistisch eingestellt sind.
Da haben Links und AfD ja mal was gemeinsam.
Es gibt viele Menschen bei uns in Deutschland, ob die nur politische Couleur haben oder nicht, die nicht gerade freundlich der NATO gegenüberstehen. Und sei es das Geld deswegen, weil sie sagen, wir wollen keine 5% des Bruttoinlandsprodukts für die Bundeswehr ausgeben.
Wie freundlich stehen Sie denn der EU gegenüber, Herr Kleinschmidt? Und bevor Sie antworten, wechsle ich einmal kurz das Bad. Die EU, Herr Kleinschmidt, soll Deutschland noch in dieser EU bleiben, Ihrer Meinung nach?
Meiner Meinung nach ja. Aber das Gute ist, dass diesmal nicht meine Meinung wichtig ist, sondern unser Wahlprogramm. Und da steht ganz klar drin, wir bleiben in der Europäischen Union. Vor 5 Jahren hatten wir noch die Forderung des Dexit. War ein knappes Ergebnis. Es waren viele unglücklich über diesen Dexit. Es war ein Mehrheitsbeschluss der Delegierten dort. Wir haben diesmal ganz klar im Wahlprogramm drinstehen. Und da steht auch die große Mehrheit dahinter, dass wir aus der Europäischen Union nicht austreten wollen. Wir wollen sie reformieren.
Warum auf einmal nicht mehr? Was hat sich verändert?
Die Mehrheit.
Das, was man in Großbritannien sieht, dass ein Brexit eben nicht so toll gewesen ist wie angenommen? Oder was hat sich verändert?
Ja, in England haben wir natürlich ein riesengroßes, oder die Engländer haben ein riesengroßes Problem. Sie sind auf einer Insel. Wir leben auf dem europäischen Festland, das sind natürlich ganz andere Voraussetzungen und wir sind in der Mitte Europas. Also von daher ist Deutschland natürlich im riesengroßen Vorteil. Über den Dexit will ich mich jetzt gar nicht unterhalten, weil es auch kein Thema ist. Doch, wir können uns unterhalten, aber wir haben keinen Dexit vor.
Ja. Ja,
auch wenn wir sagen, raus aus dem Euro, also ich sage lieber zurück zur D-Mark, da müssen sich dann die Wirtschaftsfachleute drum kloppen, da bin ich zu wenig im Thema.
Ich meine, darf ja jeder so einfach mal raushauen, wie er möchte.
Ja.
Und ich möchte Sie gleich auch nochmal drauf ansprechen.
Ja.
Aber bitte erst einmal zur EU weiter, ja.
Und wir sind auch der Meinung, dass gerade die Regulierungswut aus der Europäischen Union runtergeschraubt werden muss. Und da gibt es viele Herausforderungen, die wir dann bis auf Kreisebene mitbekommen. Ja, Regulierung aus der EU. Die Fischerei leidet ja unter der Regulierung. Die Landwirte haben Probleme. Man muss ja nur mal sich mit den Landwirten unterhalten. Und dann auch solche Abkommen.
Also viele EU-Freunde, es gibt, glaube ich, immer weniger EU-Freunde. Einmal europaweit gesehen, aber sicherlich auch in Deutschland aufgrund besagter Verordnungen, Regulatorien. Was ist eine Alternative zur EU, wenn Sie die reformieren wollen? Mhm. Wie wollen Sie die reformieren? Wie stellen Sie sich das vor?
Also mein Idealfall wäre auch in Deutschland einfach mal ein Jahr gar keine Gesetze erlassen, gar keine Gesetze rausbringen. Und dann einfach Fachleute drüber schauen lassen, welche Gesetze können weg.
Das müssen wir
vielleicht
noch mal erklären.
Das ist vielleicht
noch ein Wunschdenken.
Also
ein Jahr keine neuen Gesetze?
Ja, also wir haben jetzt meines Erachtens nach erstmal genug Gesetze. Und wenn ich jetzt bei der einen Podiumsdiskussion
also, dass bei das der Industrie- und Handelsbegrenzungsgesetz nicht gekommen ist, ist gut. Weil ein Jahr mal ohne?
Wir haben in der Richtung, das war eine sehr gute Frage, danke, das war fast ein Eigentor.
Von Ihnen oder von mir?
Von mir, dass ich das gesagt habe. Das waren,
total,
das,
ich freue mich drüber.
Ja, hervorragend.
Aber ich muss aufpassen, dass ich nicht zu sehr springe. Aber ein Jahr keine Gesetze. Einmal bitte erläutern.
Wir haben so
ein klingt ja nach Anarchie, Herr Kleinschmidt.
Das hat mit
Sie Anarchie als Pazifist, das also, klappt doch nicht.
Anarchie und Pazifist, jawohl, genau. Da bin ich gestern bei der Gegendemo gewesen zu unserer Wahlkampfveranstaltung. Nein, natürlich nicht. Also wir müssen ja irgendwo mal einen Schnitt machen. Wir können ja nicht so weitermachen wie bisher. Und wenn es dann wie Anarchie klingt, es gibt Fachleute, die halt eben Gesetze erlassen, die sagen, es muss erstmal ein Schlussstrich gezogen werden und dann müssen diese ganzen Gesetze reformiert werden. Also wenn ich einen, jetzt habe ich den Namen vergessen mit diesem langen, jetzt habe ich mich so verhaspelt. Also wir müssen erstmal einen Schnitt machen. Und die ganzen Regularien runterschrauben. Und irgendwo muss man ja anfangen. Wir können nicht immer nach Entbürokratisierung schreien. Bestes Beispiel aus meiner...
Also wir sind noch auf EU-Ebene,
richtig? Wir sind noch auf EU-Ebene, ja. EU-Ebene, die Arbeitszeitverordnung, die von der Europäischen Union kam. Keine andere Armee würde auf die Idee kommen, eine Soldatenarbeitszeitverordnung zu erlassen, wie die Deutschen es gemacht haben. Wir müssen, wenn was von der EU kommt, was nicht grundsätzlich schlecht ist, aber wir müssen nicht auf das, was von der EU kommt, Datenschutzgrundverordnung zum Beispiel, noch einen oben draufsetzen. Und so sehe ich das zum Beispiel bei der Arbeitszeitverordnung auch. Und ich habe im laufenden Dienstbetrieb gesehen, wie sehr man versucht, die Soldatenarbeitszeitordnung zu umgehen und was man da getrickst hat. Und das darf nicht unser Anspruch sein. Gesetze und Erlasse rauszubringen, die man versucht, dann intern im ganz normalen Dienstbetrieb und in der Arbeit zu umgehen, damit man die bloß nicht hat. Und man muss halt nur mit sehenden Auges rumgehen. Und ja, es ist schwierig, die EU mit ihren 27 Ländern, mit ihren ganzen Parlamentariern, die dort sitzen, zu reformieren. Man sieht es ja auch jetzt zum Wahlkampf. Die Angst ist ja nicht vor der AfD. Die Angst ist ja nicht vor der AfD, dass die AfD dort mit in Regierungsverantwortung kommt. CDU, CSU, Grüne, SPD, FDP, denen sage ich ja, ich persönlich bin der Meinung, denen sage ich nach, sie haben Angst davor, ihre Mandate zu verlieren. Das ist die eigentliche Angst.
Sie wollen den Bundestag auf 500 Leute begrenzen, richtig?
Ja, nicht nur das. Ich hätte auch noch einen anderen Vorschlag. Da schneide ich mich dann ins eigene Fleisch.
Das machen Sie öfter.
Ja.
Und trotzdem der Landesvorsitzende.
Ja, aber selbstverständlich. Ich habe
weil zum Beispiel Fachkräftemangel in der AfD oder weil das
überhaupt
akzeptiert
nicht.
Wird?
Nein, überhaupt
Ihre Meinung.
Nicht. Und zwar als Abgeordneter zukünftiger bin ich ein großer Freund davon, die Mandatsträgerbezüge, also die Mandatsbezüge, dem vorherigen Geld anzupassen. Also es gibt eine Idee, dass jemand, der in den Bundestag geht, einen Aufschlag zu dem bekommt, was er vor der Bundestagszeit bekommen hat. Das wäre mal eine Reformation.
Aber was wird denn ein Student bekommen, der direkt vom Hörsaal in den Bundessaal geht?
Also ein Student sollte unseres Erachtens und meines Erachtens nach nicht gleich in den Bundestag gehen. Er darf vielleicht mal gerne Mitarbeiter eines Abgeordneten werden, aber ein Student hat ja studiert, um
ja, ein gerade Beitritt fertig gewordener Student.
Ja, was
28 Jahre jung, voller Tatendrang,
ja.
Mit den Interessen der jungen Menschen im Nacken geht er in den Bundestag. Soll doch diese repräsentieren, oder? Es kann doch nicht immer nur ein alter, weißer Mann sein wie Sie, Herr Kleinschmidt.
Die Interessen der jungen Leute kann man erstens in den Gemeinderäten, in den
Haben Sie einen Blick Kreis dafür? Beispielsweise? Sie sind ja, auch ne, in den Gemeinden
Gemeindevertreter, unterwegs. Ich sehe es ja auch im Kreistag, wie sehr dort die Jugend einbezogen wird. Wenn es dann darum geht, Plastikflaschen zu vermeiden und Plastiktüten, wird die Jugend gefragt, aber die eigentlichen Probleme werden sie nie angehört. Wir haben bei uns keinen Kinder- und Jugendbeirat. Ist jetzt, weil die nicht mitarbeiten wollen. Wir machen jetzt einen ziemlich weiten Schritt. 28 Jahre fertig mit dem Studium. Noch nie in dem, was er eigentlich möchte. Er hat ja was studiert, noch keine Erfahrung gesammelt und möchte das, was er schulisches Wissen bekommen hat. Ob er nur vernünftig ausgebildet wurde, ob er was mitbekommen hat oder nicht, hat er noch gar nicht bewiesen. Er hat nur bewiesen, dadurch, dass er dann seinen Abschluss hat, Master oder Bachelor, hat er bewiesen, jawohl, er hat das gekonnt zu lernen, was man ihm gesagt hat, er muss es machen. Er hat es aber noch nicht in der Praxis bewiesen, ob er das kann. So, und da ist unser Anspruch, wenn jemand studiert hat, soll er mindestens 5 Jahre draußen gearbeitet haben, um dann überhaupt im Ansatz sagen zu können, jawohl, ich habe Erfahrung gesammelt und idealerweise hat jemand, ohne mir jetzt auf meine breiten Soldatenschultern klopfen zu wollen, aber idealerweise soll jemand jahrzehntelang in irgendeinem Bereich oder in Bereichen gearbeitet haben, um dann auch mit seiner Erfahrung in den Bundestag gehen zu können. Weil das ist ja kein wünsch dir was und ja, ich habe jetzt studiert, jetzt habe ich das Anrecht auf den Bundestag. Wenn ich kandidiere und gewählt werde, hat der Bürger, der Souverän entschieden, ja, aber die Qualifikation muss man doch dann hinterfragen.
Braucht es für Sie ein starkes Europa in der heutigen Zeit? Wenn wir anschauen, ne, die Vereinigten Staaten von Amerika, dann gibt es den Zusammenschluss von der Anti-West-Allianz, wo Russland mit bei ist, wo China mit bei ist. Da braucht es doch ein starkes Europa als Gegenpol, oder?
Ja, nicht als Gegenpol. Also wir brauchen ein starkes Europa, damit wir als Kontinent auch stark sind. Wir brauchen kein Gegenpol. Das hört sich wieder so kontra an. Wir müssen, trotzdem wir dann ein starkes Europa sind, nicht gegen zum Beispiel die Vereinigten Staaten oder gegen Russland oder China, sondern miteinander. Und das können wir nur durch ein starkes Europa. Und da sehe ich auch wieder den Ansatz, die nationalen Interessen vertreten als deutscher Politiker, Deutschland zum Beispiel. Ich bin als Soldat ganz klarer Patriot. Ich bin kein Nationalist, sondern ich bin Patriot. Wir brauchen starke, souveräne Länder, die vertrauensvoll in Europa zusammenarbeiten und dann können wir nach außen auch was darstellen.
Welche Länder schweben Ihnen da so vor in Europa, mit denen Sie sich sowas vorstellen können?
Ja, die wir jetzt in der Europäischen Union haben. Also ich würde sie nicht erweitern. Ich habe den ein oder anderen Vorbehalt zum Beispiel gehabt mit Mazedonien. Ich habe dort Dinge erlebt, die menschenrechtstechnisch nicht gerade witzig waren, während der Gefechte zwischen den Albanern und den Mazedoniern. Habe da noch keine großartige Änderung gesehen von der Grundeinstellung und die dann mit unseren westlichen Werten mit einfach ungefragt in die Europäische Union aufzunehmen, sehe ich als kritisch an, zum Beispiel auch die Ukraine. Also bis vor ein paar Jahren war die Ukraine auch in den Öffentlich-Rechtlichen mit das korrupteste Land in Europa überhaupt. Und vor 3 Jahren hieß es dann auf einmal, es ist eine Vorzeigedemokratie. Ich kann es nicht mehr ganz festmachen, war es eine grüne Abgeordnete im Bundestag oder eine sozialdemokratische.
Oder auch die können mal falsch liegen, ne? Dass Korruption davor geherrscht hat, ist, glaube ich, zweifelsfrei. Ja. Sie sagten, Herr Kleinschmidt, gerne zurück zur D-Mark.
Jawohl.
Das war auch mal, ne? Deshalb wurde die AfD mal gegründet, 2013?
13, ja.
Wir hatten dann hat Geburtstag. Man sich davon wieder verabschiedet, ja, herzlichen Glück. Ja, hatten, ja. Herzlichen Glückwunsch. Davon hatte man sich zwischenzeitlich mal wieder verabschiedet, von diesem Grundkurs. Hat einen anderen Schwerpunkt gewählt, auf den wir natürlich dann kommen werden. Aber warum sind Sie weiterhin der Meinung, zurück zur D-Mark ist das Richtige?
Also ich sage schon mal ganz klar, um vielleicht auch Druck auszuüben, ob wir dann schlussendlich zurück zur D-Mark müssen. Das wäre ja dann auch erst der Schritt, wenn wir sagen, wir wollen raus aus der Europäischen Union. Also wenn wir eine Reform der Europäischen Union anstreben, dann wird die Wahrscheinlichkeit, dass wir überhaupt die D-Mark haben wollen, relativ gering sein. Wir müssen das als Option offen halten und diese Modelle auch bringen. Weil wenn irgendwann mal wir möchten Volksabstimmung nach Schweizer Modell ins Grundgesetz haben.
Wie sieht die aus, diese Volksabstimmung?
Der Souverän, der Bürger, der stimmt zu. Per Volksabstimmung, ob Grundgesetzänderungen vorgenommen werden können, ob Gesetze, wichtige Gesetze, müssen Sie zustimmen. Das sind so Dinge, das soll der Souverän entscheiden, bitte. Oder wir sind auch ein großer Freund davon, dass der Bundespräsident von den Bürgern gewählt wird. Das sind so Dinge. Mhm. Und der Bürger würde dann entscheiden, per Volksabstimmung, ob er überhaupt aus der Europäischen Union raus möchte. Es müsste also der Bürger entscheiden und nicht, weil wir als AfD das wollen.
Zurück zu D-Mark ist also ein bisschen plakativ, ein bisschen provokant formuliert. Einfach zum Anregen, drüber nachzudenken, was sind Alternativen? Habe ich das richtig verstanden?
Nein, das ist schon eine ganz klare Richtung und soll natürlich auch zur Provokation dienen, weil wir hätten die Möglichkeit, man muss unsere Wirtschaftsfachleute, wie nochmal gesagt, ich bin kein Wirtschaftsfachmann und ich kann mich da also nicht auf Ebene mit Kai Gottschalk, unserem wirtschaftspolitischen Sprecher, unterhalten, aber er wird Ihnen das sagen können. Ich vertraue aber meinen Leuten so weit, dass ich sage, jawohl, sollte man aber vielleicht auch gerne als Druckmittel benutzen, um zu sagen, wenn ihr nicht reformbereit seid, dann müssen wir halt mal drüber nachdenken. Vielleicht schaffen wir es dann auch zurück zur D-Mark.
Lassen Sie uns ein bisschen über Wirtschaft sprechen. Ich weiß, sagen Sie sind kein Wirtschaftsfachmann. Trotzdem gibt es ja sicherlich auch Ideen vom AfD-Landesvorsitzenden, wie wir die Wirtschaft wieder in Schwung bekommen. In Deutschland. Wir erfahren wieder kein Wirtschaftswachstum, haben viele Ausgaben, haben eigentlich auch viele Einnahmen. Das heißt, wir hätten ein Ausgabedefizit eher. Wie schätzen Sie das ein und wie wollen Sie dafür sorgen, dass wir wieder Wirtschaftswachstum generieren können? Durch welche Maßnahmen?
Da haben wir als, und da muss ich nicht Landesvorsitzender, sondern von Bundesseite in unserem Wahlprogramm haben wir ganz klare Programme. Wir möchten zum Beispiel die CO2-Bepreisung komplett abschaffen. Wir wollen die Energiepreise und die Strompreise senken.
Grundsätzlich weniger ausgeben, ne, für Klimaschutzmaßnahmen?
Wir wollen weniger ausgeben für CO2-Maßnahmen. Die Dekarbonisierung sind wir kein Freund davon. Und wir sehen ja auch trotz der Milliarden und hunderte Milliarden, die ausgegeben wurden, ja immer noch keine Besserung. Wir sind jetzt auf dem Stand, dass wir sagen, wir müssen im Prinzip komplett alles abschaffen, also den Verbrenner komplett abschaffen. Wir müssen alles mit Windrädern berädern, damit wir klimaneutral werden. Keiner in Europa macht mit, keiner auf der Welt macht so mit wie wir es machen. Ich will jetzt nicht
mit. China macht doch ordentlich mit.
Ja, sicher. Die bauen ordentlich mit. Die bauen Kohlekraftwerke, die sind aus
dem. Ja, und ganz viel PV. Also die sind da ja Vorreiter. China gibt ja Gas, was erneuerbare Energien angeht.
Ja, das ist bei denen aber dann die Wirtschaft. Das dreht sich ja bei denen nicht nur darum, dass sie keine Kohlekraftwerke mehr bauen, im Gegenteil, sondern sie bauen ja weiterhin Kohlekraftwerke, Kernkraftwerke kommen. Das ist übrigens eine gute Sache. Sind ja auch in der Forschung sehr weit, die
Chinesen. Was ist eine gute Sache? Kernkraft?
Ja, selbstverständlich.
Ja, AfD ist dafür, dass Kernkraftwerke wieder ans Netz kommen?
Aber sowas von, wir sind auch für.
Also die jetzt stillgelegt worden sind, diese alten.
Wenn sie reaktiviert werden können, dann sind wir dafür.
Ist ja, glaube ich, nicht wirtschaftlich, sagen ja sogar die Betreiber. Das ist nicht wirtschaftlich für uns.
Was heißt nicht wirtschaftlich? Also die Windkraftanlagen und Photovoltaikanlagen sind auch nicht wirtschaftlich. Die werden nur durch das EEG mit Milliarden subventioniert. Und der richtige Weg wäre, wenn zum Beispiel RWE sagt, so, wir bauen jetzt 10.000 Windkraftanlagen ohne Subvention. Ja, und wenn man daran verdienen möchte, dass RWE 10.000 Windkraftanlagen aufstellt, dann kaufe ich mir die Aktie von RWE. Wie funktioniert das hier? Hier hat man ein ganz tolles Mittel gefunden. Man stellt hier Windkraftanlagen auf und verdient sich in den Gemeinden, ich will nicht sagen dumm und dämlich, aber ist mir schon bald dran.
Das stimmt, aber auch die Bürgerinnen und Bürger verdienen ja dran. Bürgerwindparks, tolle Sache.
Ja, genau, tolle Sache. Dann
also ich wäre gerne in einem, aber bin ich nicht.
Ja.
Sie? Herr Kleinschmidt?
Nein.
Nein?
Da ist meine Frau heute noch, ich will nicht sagen sauer, aber ich habe
vor
vielen Jahren, ich kann es nicht verstehen. Das ist nämlich keine Gerechtigkeit. Ein Bürgerwindpark ist kein Bürgerwindpark. Also wir haben knapp 8000 Einwohner in der Gemeinde Leck. Und von den 8000 Einwohnern in der Gemeinde Leck haben die, das kann ich nicht sagen, oberen 10.000, weil so viele Einwohner haben wir gar nicht, aber die Menschen, die sich's leisten können, investieren in einen Bürgerwindpark.
Ja,
aber
man muss ja nicht mit 10.000 Euro da rein, man kann ja mit einer kleinen Summe da rein.
Die Menschen, die dort investieren können, machen das. Die Leute in Leck haben ganz andere Probleme, als dass sie doch irgendwo Geld übrig haben, dass sie in die Windkraft investieren können.
Ja, aber es ist ja auch ein Investment, es ist eine Anlage.
Ja, sozusagen. Dann sagen Sie das mal den Leuten, die noch nicht mal eine vernünftige Wohnung finden, die nicht wissen, wie sie ihre Kinder noch vernünftig ernähren sollen.
Aber es ist ja eine Möglichkeit. Ich meine, was ist doch eine Möglichkeit, Geld zu verdienen?
Man verdient ja aber nur Geld, weil Fördergelder drin sind. Weil dort Fördergelder drin sind. Es verdient ja keiner Geld, weil eine Windkraftanlage aufgestellt wird, der Strom verkauft wird und aus dem Stromverkauf Gewinn bekomme ich dann meine Auszahlung. Ich bekomme ja von vornherein eine Garantie, dass ich Einnahmen habe. Aber ich möchte einmal noch einen Sprung zurück machen, bevor das Thema vergessen wird. Wir waren nämlich gerade bei Energie- und Kernkraftwerke. Ja, wir möchten zurück zu Kernkraftwerken. Aber die Doppelmoral, die bei den Politikern vorherrscht, egal ob das jetzt SSW, die Linken ja zurzeit auf der linken Seite überholen, oder ob das CDU ist, SPD, wie sie alle heißen, die sind ja nicht ehrlich. Wir Deutsche haben ja Kernkraftwerke. Nur die Bundesrepublik Deutschland hat ja Kernkraftwerke, laufende. Wir verdienen ja auch Geld damit als Bundesrepublik Deutschland, nur nicht in Deutschland. Es laufen vier Kraftwerke, ich meine vier, also drei sind auf jeden Fall am Laufen und das vierte wird gebaut oder ist fertig gebaut. Über Uniper investieren wir in Schweden in Kernkraftwerke, die dort laufen und wir als Vaterstaat, als Bundesrepublik Deutschland, haben im Prinzip über Umwegen Kernkraftwerke mit in Schweden. Das ist Doppelmoral. Also entweder bin ich gegen Kernkraft, das ist genau wie mit den LNG-Terminals. Ich muss aufpassen, dass ich dann die richtige Wortwahl habe. Meine Bekannten, die jetzt den Podcast hören, wissen, was ich meine. Ich kann doch nicht LNG-Terminals bauen, um Fracking-Gas aus den Vereinigten Staaten zu bekommen und dann noch nicht mal unkonventionelles, sondern konventionelles Fracking. Hol das schmutzige Fracking-Gas aus den Staaten hier nach Deutschland, um hiermit Strom zu erzeugen, statt hier selbst Fracking zu betreiben. Und sagt man, oh, das wollen wir nicht, Erdbebengefahr, Grundwasser wird verunreinigt, ja, die Probleme haben die Staaten aber auch. Wasch mich aber, mach mich nicht das. Und wenn wir nicht, also ich kann mich, wenn die Bevölkerung entscheidet, wenn der Souverän entscheidet, und ich bin als Politiker immer für den Souverän da und nicht umgekehrt. Die Bürger sind nicht da, um mich zu wählen. Die wählen mich, weil sie sagen, jawohl, der Kleinschmidt soll uns vertreten. Wenn die Mehrheit der Bürger sagt, ja, wir wollen Fracking-Gas haben, dann muss ich aber auch sagen, dann macht euch bitte so ehrlich, wir könnten als Deutschland 20 Jahre, und das sind konventionelle Rechnungen, wir könnten 20 Jahre unabhängig, von allen anderen Staaten unabhängig, könnten wir durch Fracking unseren eigenen Gasbedarf decken. Und da gibt es einen guten Podcast, der müsste noch bei Deutschlandfunk zu finden sein.
Sie hören Deutschlandfunk?
Ja, aber sowas von.
Kleinschmidt.
Ja, also bin viel auf der Autobahn unterwegs und da höre ich auch Deutschlandfunk. Die haben ja auch, wenn es sich gerade, was mir persönlich in der Seele wehtut, ist, dass die jetzt auch seit Jahren gendern. Das macht mich schier wahnsinnig. Aber ich reiß mich zusammen, höre dem trotzdem vom Inhalt zu, weil die Inhalte ja nicht verkehrt sind. Und da waren gute Podcasts, kann ich jedem nur empfehlen, über unkonventionelles Fracking und die Bestrebungen der Bundesregierung, dieses unkonventionelle Fracking zu unterdrücken, weil man müsste sich ja dann selbst anlügen.
Tat es Ihnen auch in der Seele weh, als Frau Weidel jetzt schon mehrfach den Abriss der Windkraftanlagen gefordert hat? Sie sind Lecker, Sie sind Nordfriese, fahren regelmäßig wahrscheinlich auch durch die Reußenköge. Wir haben super viel Windkraft. Und das ist auch ein absoluter Wirtschaftsfaktor hier. Wie ging es Ihnen dabei? Stehen Sie auch dafür?
Also wir, ich jetzt als Landesvorsitzender
und
zukünftiger Bundestagsabgeordneter, wenn die Debatte im Bundestag kommt und ich entscheiden muss, sollen die ganzen Windkraftanlagen abgerissen werden, das heißt die Genossenschaften, die Gesellschaften, hätte ich fast gesagt, enteignet werden, selbstverständlich nicht. Ich stimme dagegen, weil ich überhaupt nicht der Meinung bin. Wenn es nach mir geht, ich hätte jeden einzelnen Spargel nicht aufgestellt, weil ich da eine einfache Möglichkeit sehe, für die schlauen Leute sich, ich habe schon mal gesagt, dumm und dämlich zu verdienen. Ja, es ist ein Wirtschaftsfaktor. Man muss mal sehen, weil heutzutage alles angestellt ist, gerade in diesem Energiesektor. Aber das Ganze würde nicht laufen, wenn es nicht die, man sagt immer, Subventionen gäbe, die Steuergelder. Da ist die Wirtschaft unehrlich. Die ist wirklich unehrlich.
Also mit der Äußerung war sie unglücklich von Frau Weidel.
Die Äußerung an sich ist unglücklich. Vom Inhalt her gehe ich nicht dahin und sage, wir reißen sie ab, sondern ich sage, wir stellen nicht eine weitere auf. Na, das hat sie auch vermutlich.
Aber würden Sie weitere aufstellen?
Nein. Es gäbe für mich keinen Grund, weitere aufzustellen. Wir haben also jetzt so viel Windkraftanlagen, produzieren so viel Strom, den wir gar nicht wegfördern können.
Ja, da gibt es ja auch, ne, Sie wollen ja AKWs technisch modernisieren, da gibt es ja auch, richtig, Kernkraftwerke, Sie wollen ja auch diese modernisieren und man kann ja auch sicherlich diesen Prozess modernisieren. Das, was wir zu viel haben, dass das natürlich besser verwertet werden kann mit moderneren Anlagen.
Es gibt ja, wenn ich Windkraftanlagen habe und damit Wasserstoff erzeugen muss, gibt es ja Energieverluste, die kann ich auch nicht durch modernere Technik ausgleichen. Das ist in der Physik, also Rot-Grün und wie sie alle heißen, können vielleicht Gesetze verändern, aber nicht die Physik.
Also ich war in Physik nie anwesend im Unterricht, deswegen kann ich da nicht so viel zu sagen, aber ich nehme mit, keine weiteren Windkraftanlagen wollen Sie.
Wenn wir uns darauf einigen können, dass die Förderung EEG wegfällt, wenn das wegfällt und jede Windkraftanlage, die aufgestellt wird, den Strom erzeugt und dann verkauft und dadurch Gewinne macht und nicht subventioniert wird, dann sollen die Windkraftanlagen aufstellen, wie sie wollen. Das ist zurzeit eine riesige Maschinerie. Das war ganz schlau eingefädelt von Robert Habeck, als er noch hier im Land tätig war. Und was mich immer so stutzig macht, ist, wenn sich so Politiker wie Robert Habeck mit Windparkbetreibern duzt. Da fehlt für mich die notwendige Distanz dazwischen. Also da ist schon viel Geklüngel dabei. Ich akzeptiere und ich respektiere auch, dass wir hier in Nordfriesland viel Geld damit verdienen. Aber das Geld, das verdient wird, zahlen viele Bürger mit den erhöhten Strompreisen, der ja angeblich so günstig ist, der Strom.
Sie duzen sich auch mit Herrn Höcke, richtig?
Ja, selbstverständlich.
Warum?
Weil wir uns vor einem knappen Jahr, eineinhalb Jahren, als wir uns mal gesehen haben, auf das Du geeinigt haben.
Und mit Frau Weidel?
Nein, mit ihr duze ich mich in Klammern noch nicht.
Hat aber keine persönlichen Präferenzen irgendwie. Sie stehen zu Frau Weidel als Bundessprecherin?
Ich stehe sowas von ihr, hinter ihr. Ich bin als Soldat konditioniert, bin relativ stumpf. Ich habe mich auch als Kompaniefeldwebel, als Spieß mit allen meinen Chefs und mit meiner Chefin immer gesiezt. Und nicht, weil ich ich wollte nur eine Distanz zu meinen Vorgesetzten. Das ist für mich eine Normalität. Frau Weidel ist für mich meine Bundessprecherin, sie ist meine Vorgesetzte. Wenn sie sagt, Mensch, wollen wir uns duzen, dann bietet sie mir das Du an. Und ich habe also kein Problem mehr, mich mit Leuten zu siezen, weil man dann auch die notwendige Distanz hat im täglichen Umgang, im täglichen Dienstbetrieb. Und es ist schwieriger zu sagen, sie Arschloch als du Arschloch. Und das macht viel verkehrt. Und
ich möchte gleich noch einmal kurz mit Ihnen über Frau Weidel sprechen.
Ja.
Einmal noch zurück zu den Leckerinnen und Leckern.
Ja, bitte.
So, mache ich auch einen kurzen Cut. Wie wollen Sie diese Menschen, die sich beispielsweise am Bürgerwindpark nicht beteiligen können, wie wollen Sie diese Menschen dazu bringen, dass die wieder mehr Geld zur Verfügung haben? Was sind da Maßnahmen, die Sie ergreifen wollten?
Ja, was für meine Lecker und Leckerinnen gilt, das gilt natürlich auch für alle anderen in Deutschland. Als Bundespolitiker ist das nun mal so. Man kann da nicht selektieren. Man kann vielleicht durch Windkraftanlagen aufstellen in Leck, dafür Sorge tragen, dass der Strom nur nach Leck kommt und wir unseren eigenen Strom produzieren.
Das wie sieht es da mit dem Bürgergeld aus beispielsweise? Mindestlohn, was sind da Möglichkeiten, Ideen?
Also Mindestlohn, es gibt eine Mindestlohnkommission, Ich halte gar nichts davon.
Soll der steigen oder niedriger werden?
Ich halte also nichts davon, aus wahltechnischen, als wahlpopulistische Maßnahme 15 Euro oder mehr zu fordern. Das ist also wirklich reiner Populismus. Es gibt eine Mindestlohnkommission, da sind Fachleute drin, die haben derzeit keine Forderung von 15 Euro. Und ich persönlich habe auch mit Geschäftsleuten gesprochen, gerade Gastronomie, die hätten Probleme, mehr Lohn zu zahlen, weil zurzeit die Stromkosten, Energiekosten, die Lohnnebenkosten so hoch sind, wenn ich denen dann auch noch einen Mindestlohn aufs Auge drücke. Es betreibt keiner eine Gastronomie, oder in der heutigen Zeit betreibt keiner mehr eine Gastronomie, um seine Leute auszubeuten. Es besteht ein Mangel und man muss den Leuten dementsprechend auch zum Beispiel in der Gastronomie genug Geld zahlen, sonst arbeiten sie nicht. Und wenn jemand nicht mehr als 12 Euro, was sind das, 58 zurzeit, irgendwas um den Dreh, wenn jemand nicht den Mindestlohn zahlen kann, dann muss ich ihm auch die Möglichkeit geben, vielleicht für 11,50 Euro anzustellen. Wenn derjenige, der dort arbeitet, sich damit einverstanden erklärt, dann ist das so.
Bürgergeld.
Ja.
Zu niedrig, soll da auch was reformiert werden? Wie steht die AfD dazu?
Wir benötigen eine Reform des Bürgergeldes. Der Abstand zwischen Bürgergeld und Niedriglohnsektor ist zu gering. Wenn in manchen Fällen, wo der Mindestlohn zum Beispiel nicht eingehalten werden kann, vielleicht sogar noch nicht mal mehr ein Unterschied ist. Es gibt Menschen, die verdienen nicht mehr als ein Bürgergeld, sagen aber, ich möchte gar kein Bürgergeld, ich muss arbeiten. Habe ich übrigens bei der Bundeswehr gerade unsere Reinigungskräfte kennengelernt. Selten Menschen in dem Alter erlebt, die so eine Arbeit gemacht haben, so mit Elan und so wenig Geld dafür bekommen. Also Bürgergeld, eine Reform, fordern viele. Wir sind aber zusammen mit der einen oder anderen Partei dabei, zu sagen, wir wollen niedrigeres Bürgergeld beziehungsweise zu der Reformierung des Bürgergeldes auch den Nettolohn deutlich anheben durch Maßnahmen, um zu sagen, jawohl, dadurch wird schon der Abstand größer. Schwerin hat zum Beispiel eine ganz gute Sache gemacht, Menschen, die im Bürgergeld sind, dazu verpflichtet, 1-Euro-Jobs anzunehmen. Und wer die 1-Euro-Jobs nicht annimmt oder den 1-Euro-Job nicht annimmt, bekommt Kürzungen im Bürgergeld. Das hat man zusammen gemacht, AfD mit CDU, hat man dort durchbekommen. Und das ist eine sinnvolle Sache. Man muss da viele Gedankenmodelle haben. Man darf nicht mit einer Neiddebatte ankommen nach dem Motto, ja, guck mal, die AfD will den armen Leuten das Geld wegnehmen. Das ist mitnichten so. Oder die AfD ist dann die Spitzenverdienerpartei. Das ist alles nicht da. Helfen uns.
Nein, die AfD möchte aber auch die Spitzenverdiener entlasten, ne? Und wie haut das zusammen? Spitzenverdiener entlasten und Menschen, die nicht viel verdienen, dass die noch mehr bekommen. Wo gibt es Abzüge? Ich meine, irgendwo muss das Geld herkommen.
Ja, das Geld muss herkommen. Das ist jetzt knapp eine Woche her, meine ich. Ein paar Tage ist es her, da hat das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung eine Studie rausgebracht, unter anderem das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, und hat dargelegt, dass die AfD mit ihrem Steuermodell und mit den Reformen, die sie vorhat, tatsächlich durchkommen könnte. Man hat ein Steuereinnahmendefizit dadurch, ja, aber nach zwei Legislaturperioden wurde gerechnet, würde sich das Ganze amortisieren, und vor allen Dingen dadurch, dass, wenn man steuertechnisch die Bundesrepublik Deutschland reformiert, natürlich ein Wirtschaftswachstum stattfinden wird und durch das Wirtschaftswachstum mehr Steuereinnahmen generiert werden und das somit aufgefangen wird. Und das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, die erfahrungsgemäß relativ linksgrün eingestellt sind, haben ausgerechnet, dass der Steuerzahler durch die Maßnahmen, die wir haben, im unteren und im mittleren Sektor knapp 4.300 Euro im Jahr mehr hätte im Geldbeutel. Also sogar das DIW sagt, jawohl, wahrscheinlich nicht gerne, aber sogar die mussten zugeben, dass die Maßnahmen, die wir fordern, über ein bzw. zwei Legislaturperioden tatsächlich sinnvoll sind.
Habe ich nicht mitbekommen, muss aber nichts heißen. Es ist viel, was medial berichtet wird, was nicht berichtet wird, auch Logo. Ich habe auch noch nicht mitbekommen, wie die AfD zum Thema Homeoffice bzw. Vier-Tage-Woche steht.
Also, 4-Tage-Woche, sage ich ganz klar, wer sich das leisten kann. Also wenn eine Firma sagt, ich bin attraktiv dadurch, ich bin ein guter Arbeitgeber, bei mir kannst du Geld verdienen, ich habe auch genug und 4-Tage-Woche. Ja, bitte, grundsätzlich sind wir für eine 5-Tage-Woche auf jeden Fall. Da sage ich aber auch, das soll in der Autonomie des Arbeitgebers liegen, wer dann eine 4-Tage-Woche durchbekommt. Es gibt ja schon einige Arbeitgeber, die sagen, jawohl, bei uns boomt das, bei uns läuft's und wir ziehen dadurch die Leute zu einer 4-Tage-Woche.
Also individuell gestaltbar. Darf ja ein Unternehmen für sich entscheiden.
Also es ist wie so,
ob es Homeoffice anbietet, ob es eine
4-Tage-Woche anbietet. Das ist wie so ein Grundmodell.
Ja.
Wir sind für Familie, Vater, Mutter, Kinder. Trotz alledem darf Alice Weidel lesbisch sein und trotzdem 2 Kinder haben und sogar eine ausländische Frau.
Mann, Sie unser nehmen ja den ganzen Wind aus den Segeln.
Unser Grundmodell ist eben die Familie mit Vater, Mutter, Kind und nebenher sind wir tolerant genug zu sagen, jawohl, wer dann andere Lebenspartnerschaften möchte, soll das machen und genauso sehen wir das dann.
Trotzdem sagt die AfD keine gleichgeschlechtlichen Ehen mehr. Das wollen sie abschaffen. Wie passt das zusammen?
Weil wir im Grundsatzprogramm das drin haben. Ich persönlich.
Aber Sie sagten gerade was, finde ich, ganz anderes. Und dann liest man im Programm Abschaffung der gleichgeschlechtlichen Ehe. Das passt doch nicht zusammen.
Das passt schon zusammen.
Wie denn?
Die Menschen dürfen zusammenleben, sollen auch zusammenleben.
Aber nicht heiraten.
Ja, sie sollen auch heiraten. Sie sollen aber nicht einer Familie gleichgestellt werden. Also Vater, Mutter, Kinder. Es kommen halt nun mal Kinder zu 95%, wenn man mal künstliche Befruchtung. Die Zahl habe ich jetzt rausgehauen, ich kann sie nicht hinterlegen. Aber grundsätzlich, das habe ich auch bei der letzten Schuldiskussion gehabt, die auch viel für Queer und Gender und habe dann gefragt, aber wie viel leben denn in einer Lebensgemeinschaft, so wie sie es gerne in der Schule haben wollen? Also alle hatten Vater, Mutter und Geschwister oder waren Alleinkinder. Grundsätzlich sind wir für das Modell Vater, Mutter, Kinder.
Gleichgeschlechtliche Paare, ne? Es gibt Möglichkeiten, Kinder auf die Welt zu bringen oder man kann natürlich auch Kinder adoptieren.
Mhm.
Ja, aus dem Inland, aus dem Ausland. Warum keine Gleichstellung mit Vater, Mutter, Kind? Ich verstehe das nicht.
Also Adoption ist eine Sache, bevor Kinder irgendwo im Heim sind und man passende Familien hat, soll man das auch machen. Da muss ich jetzt, ich lasse mich dafür gern kloppen, aber ich habe von jemandem gehört, der viel mit Erziehung zu tun hat und mit Kindern, dass es Familien gibt, nein, dass es Ehepartner gibt, Ehepaare, die über 40 sind und kein Kind mehr adoptieren können, aber dafür gleichgeschlechtlich. Also ich habe kein Problem, wenn unsere Gesellschaft zurzeit das zulässt und gleichgeschlechtliche Paare dürfen Kinder adoptieren, dann ist das Recht und Gesetz, dann sollen sie. Aber dass es dann zum Beispiel Altersgrenzen gibt bei...
Aber die Ihre Alice Weidel, Ihre Alice Weidel hat nun mal, ne, Sie sagten es schon, eine Frau ist lesbisch.
Soll sie auch.
Hat Kinder.
Und ich sage das mal mit den Worten von Wovereit und das ist gut so. Soll sie
ja sein. Aber das passt doch nicht zusammen mit dem, was Sie alles gerade gesagt haben.
Doch sicher passt das zusammen. Weil unser Grundmodell ist das, wir sind für Familie mit Vater, Mutter, Kind. Und was drumherum geschieht, die sich anders entscheiden, das ist dann in deren eigenen Entscheidung. Ich sage immer, wenn ich von Ehe spreche, von einer Hochzeit. Warum? Das ist wie mit einer veganen Wurst. Warum heißt das dann Wurst? Das ist wie wenn man gleichgeschlechtlich heiratet. Warum muss es dann Hochzeit heißen? Also, das sind so die...
Warum nicht?
Wieso? Die wollen sich ja hervorheben. Jetzt sind wir sehr weit in so einer fiktiven Diskussion, wo ich sage, jawohl...
Nein, ich meine, das passiert ja nicht ganz, ganz selten. Also, es ist ja Alltag, dass gleichgeschlechtliche Paare heiraten.
Ja, dann haben sie jetzt Pech. Dann muss ich jetzt ausholen und muss eine Sache aus dem Leben von Kurt Kleinspiel erzählen, Gemeindevertreter der Gemeinde Leck.
Ach so, ich dachte, Sie waren auch mal.
Nein, das, was nicht ist, kann er noch sein. Da kann er noch werden oder nicht. Ich weiß es nicht, vielleicht sage ich mit 65,
alles möglich.
Ja.
Alles möglich. Und noch wäre es ja auch sogar erlaubt, dann auch noch diese Person zu heiraten. Aber Sie wollen das ja nicht mehr.
So, also ich... Hol jetzt mal ein bisschen aus, wie tickt der Kleinschmidt und wie ist die Argumentation, der kann ja viel schnacken im Wahlkampf.
Ich sag einmal ganz kurz, wir haben jetzt die Stunde erreicht, ich wollte es auf 50 Minuten bringen, ich habe selber Schuld, ich habe die Themen zu lange gemacht und wir haben noch nicht mal über Migration gesprochen. Ja, gut, okay, bitte, gut. Halten Sie sich kurz, bitte.
Ich versuche mich so kurz wie möglich zu halten. Gemeinde Leck Neubaugebiet, Neubaugebiet, Kindergarten. Ausschreibung Kindergarten, Träger ja Gemeinde Leck, wir schreiben aus, es kommen 4 Bewerbungen rein. Deutsches Rotes Kreuz, Evangelische Kirche, Leni und ein Anbieter, hätte ich fast gesagt, aus Berlin, die bis runter nach Bayern Kindergärten haben, auch im Ausland. So, und diese 4 haben eine Bewerbung geschrieben, haben sich also beworben auf diese Ausschreibung. Und ich habe, so scheint mir das, als einer der wenigen mir alle 4 Angebote durchgelesen. Und bezeichnend darin war, dass 3, nämlich Leni, Kirche und Deutsches Rotes Kreuz, sich totgegendert haben. Man konnte also diese Dokumente kaum noch lesen. Ganz schlimm war, ja, ist egal. Man muss sich das selbst durchlesen. Ich will jetzt da keine Wertung reinbringen. Und ich war aber für denjenigen, der sich beworben hat aus Berlin. Und einer meiner Hauptargumente war, ich habe mir das Programm durchgelesen. Ich habe mir das, was sie wollen mit den Kindern, habe ich mir durchgelesen. Und eine der Sachen war erstens, die haben, obwohl sie aus Berlin kamen, nicht einmal gegendert. Das war aber für mich nicht das ausschlaggebende Kriterium, sondern es las sich nur einfacher. Die hatten etwas drin, was die anderen, die ja so weltoffen sind und bunt und was auch immer, was sie nicht drinstehen hatten. Und das habe ich bei der Gemeindevertretung auch so begründet. Der Anbieter aus Berlin war der einzige, der in dem Programm drinstehen hatte, wie geht man um mit gleichgeschlechtlichen Partnern, die mit Kindern in den Kindergarten kommen. Der Umgang in der Gruppe, da hat jemand 2 Mütter oder 2 Väter. Und da haben die anderen im Papier nichts geboten. Und es ist auch gar nicht angesprochen worden. Das ist die heutige, das habe ich auch in der Gemeindevertretung so vertreten. Das ist die heutige Situation, wie wir sie vorherrschen. Und die Menschen aus Berlin machen sich so einen Kopf darum, wie man damit umgeht. Alle anderen laufen mit bunten Fahnen rum hier mit ihrer Regenbogenflagge und bringen das aber nicht ihren täglichen Betrieb mit rein. Und die haben sich einen Kopf gemacht. Und deswegen habe ich als Einziger für diesen Träger entschieden oder beziehungsweise für den Anbieter und habe denen aber auch geschrieben, dass ich schade finde, dass sie es nicht geworden sind, weil die haben für mich das beste Programm gehabt. Und so viel zu dem Thema, ich bin nicht dafür, aber ich bin dafür. Ich muss das nicht gut finden, dass die einer Familie, einer Ehe gleichgestellt werden, muss ich nicht gut finden. Aber ich toleriere es, ich akzeptiere es und ich fördere das sogar dadurch, dass ich sage, das hat aber meistens Sinn gemacht. Die Gemeindevertreter, die mir sagen, oh, der böse AfDler, die haben alle für ein gestimmt.
Das kann ich nicht beurteilen, ja. Da war ich nicht dabei, das kenne ich nicht, aber so ich merke, sie kommen jetzt nach einer Stunde so richtig in Fahrt, Herr Kleinschmidt, das ist gut. Das ist auch in Ordnung, mein Akku ist für eine Stunde ausgelegt, deswegen, Sie können sich jetzt ganz entspannt hinlegen, setzen, wir nehmen jetzt weiter den Ton auf, das ist gut.
Okay.
Wir wollen über ein Thema sprechen, das direkt mit der AfD in Verbindung gebracht wird. Ich sagte schon eingangs, 2013 ging die AfD mit Anti-Euro-Kurs an den Start und irgendwann ging der Kurs immer weiter in Richtung Migration, Asyl, Ausländer-Themen. So, würden Sie da widersprechen? Nein.
Es ging ja fast Hand in Hand. 2013 Gründung, eurokritisch und 2015 die Migrationswelle. Wir waren eine ganz junge Partei oder die ist ja keine Migrationswelle, das ist irreguläre Einreisewelle. Und wir waren eine junge Partei, eine sehr junge Partei, hatten noch, will ich sagen, unsere Findungsphase, aber es wurde sehr kontrovers auf vielen Parteitagen über unsere Grundsätze diskutiert. Und da hat uns das natürlich überrannt, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, man schreibt uns das zu, aber meistens wird unehrlich darüber gesprochen in Bezug auf die AfD. Wir haben schon immer Recht und Ordnung gewollt. Wir haben nie was gegen Ausländer gehabt. Im Gegenteil, wir haben viele Migranten bei uns in der Partei. Ich habe auch viele Freunde.
Ich werde das gleich aufgreifen, was Sie gerade gesagt haben. Ne? Ja. Aber erzählen Sie erstmal weiter.
Ja, ich bin eigentlich, das war eigentlich so. Sie hatten ja gefragt, ich kann jetzt noch eine Viertelstunde referieren. Ne, fragen Sie mal
eine Frage,
damit es nicht so langweilig, wenn ich hier stundenlang rede.
So. 2015 haben Sie angesprochen, war es richtig, der Satz, wir schaffen das, war es richtig, die Grenzen aufzumachen, war es richtig, den Menschen zu helfen, die unsere Hilfe benötigt haben?
Nein.
Warum?
Weil wir die Menschen, die die Hilfe benötigt hätten, gar nicht im Auge hatten. Wir haben alle reingelassen und das kann nicht unser Anspruch sein. Wir haben eine Geschichte, die ich jetzt nicht großartig aufbreiten möchte. Gruß an meinen Geschichtslehrer, der wird wissen, warum ich nicht zu tief in die Geschichte gehe.
Ja, nicht alle Geschichtslehrer sind so bewandert in der deutschen Historie.
Ja, stimmt, das war jetzt fast wieder ein Eigentor. Oh Mann, Kleinschmidt.
Denken Sonntagmorgen.
Ist Sonntagmorgen. Ja, Sonntagmittag schon bald. Ne?
Aber bald, ja.
Ja, nichtsdestotrotz, es gibt auch wirklich Menschen, die zu uns noch kommen wollen, sollen und müssen, die verfolgt sind, die es bis an unsere Grenzen schaffen oder die nicht mehr Grenzen schaffen und auf unser Staatsgebiet kommen und die gehen halt unter, auch in den Maßnahmen, die wir hier mit Sprachkursen, was wir versuchen mit Integration, wobei Integration immer eine Bringschuld sein muss, unter dieser ganzen Menschenmasse gehen die natürlich unter. Und da gibt es also auch viele, durch diese ganzen Parolen, die es zurzeit gibt gegen die AfD und unsere Migrationspolitik oder die Politik gegen die irreguläre Einreise, was man uns vorhält, was so aber nicht stimmt.
Nun sind diese Menschen im Land, ob das nun berechtigt war oder nicht, ob da viele zugestimmt haben oder nicht, auch rückblickend, diese Menschen befinden sich hier in diesem Land. Viele in Arbeit, viele nicht. Was passiert mit diesen Menschen, wenn die AfD soll mit diesen Menschen passieren, wenn die AfD mehr zu sagen hätte im Bund, die sich im Land befinden, die möglicherweise 2015 beispielsweise oder jetzt auch in den letzten Jahren illegal in das Land gekommen sind? Wie mit diesen umgehen?
Die Menschen, die irregulär in dieses Land gekommen sind, in unsere Bundesrepublik Deutschland, wollen wir nicht anders behandeln als das, was Recht und Gesetz ist. Wir möchten das eine oder andere verschärfen.
Zum Beispiel?
Wir wollen die Gründe, wie jemand zu uns nach Deutschland kommen kann, verschärfen. Und da sind wir nicht allein auf weiter Flur, muss man sich ehrlich machen. Die CDU und, wenn ich richtig informiert bin, die FDP möchte das in Teilen auch. Wir sind ja mittlerweile schon so weit in den Diskussionen, das habe ich vor 14 Tagen in Neumünster erlebt, da habe ich mich mit einem Demonstranten oder Gegendemonstranten von uns unterhalten, ein 83-jähriger Mensch, mit dem ich mich zum Schluss nach 20 Minuten, Sie merken, ich kann die Leute echt dicht zappeln, mit dem habe ich sehr lange gesprochen.
Ich weiß nicht, was Sie meinen.
Aus 50 Minuten wird schon über eine Stunde. Nein, zurück zum Thema. Der Mann, mit dem habe ich mich dann so gut unterhalten, er hat uns dann nicht mehr als die bösen Nazis angesehen. Ich habe ihm mal dargelegt, was unsere Sichtpunkte oder unsere Punkte sind. Unsere Standpunkte und dann.
Erzählen Sie uns die doch auch mal, die Standpunkte.
Dann kam er aber, komme ich gleich dazu, dann kam er aber so weit, dass er gesagt hat, es gibt viele Menschen, die er kennengelernt hat, er ist ehrenamtlich auch tätig, die aus Deutschland raus müssen. Und dann hat er etwas gesagt, was ich kaum glauben konnte und was ich in dieser Art und Weise so noch nie gehört habe. Er sagte zu mir allen Ernstes, bei den Ämtern sitzen auch viele Rassisten. Und dann habe ich zu ihm gesagt, jetzt kommen wir aber auf ganz dünnes Eis. Ich weiß ja nun auch, wie der Kreis Nordfriesland zu den Menschen hier ist, die hier im Land sind. Und ich kenne ja auch die Berichterstattung, wenn jemand, der 20 Jahre hier im Land ist und dann das Amt entscheiden muss nach Recht und Gesetz, jawohl, er ist irregulär hier, er muss aus Deutschland raus. Das machen die ja nicht, weil sie Rassisten sind, sondern weil sie Gesetze umsetzen. Und von daher eine ganz schwierige Diskussion. Man textet uns da viel an und es wird sich bei der AfD an der Gesetzmäßigkeit erstmal nichts ändern. Wir werden aber dafür Sorge tragen wollen, dass die irregulär hier sind und Straftäter sind, dass die ausgewiesen werden aus Deutschland.
So, und das hat auch Olaf Scholz vor anderthalb Jahren groß im Spiegel angekündigt. Wir werden jetzt groß abschieben. Passiert ist nicht sonderlich viel.
Ja.
Weil auch die Länder, wo diese Menschen herkommen, diese Menschen auch beispielsweise nicht zurücknehmen wollen. Was hat die AfD vor, damit sich das verändert? Wie kann die AfD Sorge dafür tragen, dass diese Menschen auch zurückgeführt werden?
Also Olaf Scholz war natürlich ein ganz schlechtes Beispiel. Der hat ja auch bei Cum-Ex nicht ganz, ich sage mal, er kann sich an nichts mehr erinnern. Wir werden ihn in einem halben Jahr fragen, ob er sich an das erinnern kann, was er in Bezug auf Migration gesagt hat. Um auf die eigentliche Frage zu kommen.
Was sind Wege, Menschen abzuschieben?
Wir haben ja jetzt die Problematik, dass Syrien, auch Afghanistan, in Teilen die Menschen nicht zurücknehmen möchte. Auch weil sie ja zum Beispiel ihre Pässe entsorgt haben. Wir müssen uns da wieder auf Augenhöhe Und auch wenn es die Taliban sind, die sind dort an der Regierung. Wir möchten Menschen abschieben. Wir müssen uns mit den Menschen auf Augenhöhe unterhalten und denen nicht mit irgendwelchen feministischen Bobmist kommen, sondern wir müssen auf Augenhöhe. Das heißt nicht, dass ich die Taliban akzeptiere, aber ich muss denen den Respekt als Regierung, wenn ich die Menschen ausweisen möchte aus Deutschland, muss ich denen den Respekt gegenüber zollen, weil sie ja die
sind Menschen, ja Menschen die ja häufig geflüchtet sind vor Übergriffen, vor Terror in den Ländern, weil sie möglicherweise einer religiösen Minderheit angehört haben oder ähnliches oder weil sie homosexuell sind. So, und die sollen wieder zurück. Habe ich richtig verstanden?
Menschen, die nachweislich verfolgt werden, laufen nie Gefahr, remigriert zu werden, ausgewiesen zu werden, zurückgeführt zu werden, weil diese Menschen ein Berechtigtes, das sind idealerweise Asylanten, das sind idealerweise Flüchtlinge, also Flüchtling ist vom Gesetz her nicht gleich automatisch Asylant, aber das sind Menschen, die tatsächlich verfolgt werden. Und dann kommen wir jetzt zu dem Problem zurück, wenn ich Zehntausende von Afghanen nach Deutschland hole, weil sie angeblich für die Deutschen gearbeitet haben, als NATO-Partner, wir waren dort im Auslandseinsatz. Ich war dort selbst im Auslandseinsatz. Ich habe gesehen, wie viel bei uns gearbeitet haben. Es waren keine Zehntausende mitnichten. Da lügt man uns an seitens der Regierung und also der deutschen Regierung. Und ich kann auch sagen, und das wissen viele Menschen nicht, niemand, und da mache ich auch mal einen Schritt nach Kosovo oder ins Kosovo, ist ja noch kein Land Kosovo, ich blicke auch mal ins Kosovo. Es hat keiner bei KFOR gearbeitet, wo das Familienoberhaupt, das Clanoberhaupt nicht gesagt hat, jawohl, du darfst. Das war die Möglichkeit, Geld zu verdienen. Das hatte man über viele Jahre auch in Afghanistan geduldet und keiner, bei den dortigen Verhältnissen in Afghanistan, hätte keiner für die NATO, für die Amerikaner, für die Deutschen gearbeitet, wenn das nicht von der Familie geduldet gewesen wäre. Und es gab auch so genug Attentate, es sind genug Menschen gesteinigt und umgebracht worden.
Herr Klein, ich will noch mal einmal auf die Menschen zukommen, die jetzt hier im Land schon sind. Vor 10 Jahren in Deutschland
angekommen
sind. Möglicherweise illegal über die Grenze gekommen sind. Und das, naja, es war ja erlaubt. So, die sind hier drin. Haben eigentlich nicht die Erlaubnis, hier zu sein, sind jetzt aber mittlerweile integriert in die Gesellschaft, sind Teil eines Betriebes, haben eine Familie hier gegründet, Kinder erhalten. Was ist mit diesen Menschen?
Der Gesetzgeber sagt, die Menschen müssen zurück.
Und was sagt die AfD? Das interessiert mich ja mehr.
Da müssen sie zurück. Aber ich verstehe da die Diskussion nicht. Und dann fehlt mir da auch die Fantasie der Menschen, die zum Beispiel auch über die AfD schimpfen. Wir wollen ja, wenn sich jemand integriert hat, das ist ja integrieren idealerweise sogar, es hört sich vielleicht ein bisschen blöd an, assimilieren, aber wenn jemand nicht Christ werden will, dann will er nicht Christ werden. Aber wenn sich jemand integriert hat, dann ist es doch genau die Voraussetzung, unter denen er eigentlich zu uns ins Land kommen könnte. Und dann ist es doch unsere Aufgabe, den Menschen vom Rechtlichen her zurück in sein Herkunftsland zu bringen. Aber wenn er dann die Einreise beantragt, weil er hier Arbeitsmigration, also er möchte hier als Ausländer arbeiten, er kann einen Arbeitsplatz nachweisen, den ihn sein Arbeitgeber aufrechterhält. Er kann eine Wohnung nachweisen, die er hier vielleicht noch hat. Warum geht er dann nicht zurück ins Land, nach Syrien als Beispiel, Afghanistan, und stellt dann regulär den Antrag als Migrant, als arbeitende Ausländer hierher zu kommen, und dann ist es unsere Aufgabe. Und wenn wir das als AfD fordern, dann müssen wir natürlich auch Sorge dafür tragen, dass wenn jemand als Zwischenlösung in sein Heimatland zurückgeht, dort aber auch sicher ist. Es darf dann nicht sein, dass der nur, weil er zurück nach Deutschland möchte, zum Beispiel verfolgt wird.
Das klingt nach einem ganz schönen Bürokratiewahn. Und dabei wollen Sie das doch ein bisschen reduzieren. Warum nicht diese Menschen hier lassen, die sich hier integriert haben, denen nichts vorzuwerfen ist, die, ich nehme mal den AfD-Sprech jetzt, die eine deutsche Frau geheiratet haben, die Kinder hier haben, die dann auch deutsche Staatsbürger sind, warum die wieder wegbringen, wegschieben, abschieben, remigrieren, wenn wir doch diese Menschen auch brauchen. Gerade der Arbeitsmarkt braucht doch diese Menschen. Ja, und auch unsere ganze Gesellschaft. Ich meine, ohne diese Menschen, die in den letzten Jahren hierher gekommen sind, könnten wir sicherlich nicht so leben, wie wir jetzt leben. Weil die häufig auch Arbeit ausführen, auf die wir Deutsche keine Lust mehr haben. Ich bin jetzt voll in Ihrem Sprech drin.
Ach, alter Schwede.
Ja, das färbt ab so nach einer Stunde 15.
Ich habe
aber. Verstehen Sie, was ich meine?
Ich habe aber Mitgliedsanträge dabei. Ich weiß, worauf Sie hinaus möchten. Ja, das sind natürlich Parolen, die klingen immer ganz gut. Und ich sehe es ja auch im SAZ. Ich habe sie tatsächlich noch abonniert, SAZ, aber weil meine Frau das erstens möchte und zweitens, weil ich natürlich...
Ja, war ja auch ein schickes Bild von Ihnen, vom Parteisoldaten.
Ja, es war tatsächlich ein gutes Bild, muss ich zugeben. Aber zurück zum Thema. Ja. Das sind natürlich die Paradebeispiele, die man mal anbringt. Es gibt integrationswillige Menschen, die hier dann auch teilweise Steine in den Weg gelegt bekommen. Ich brauche nur die Pizzeria ansprechen in Leck. Will jetzt den Namen nicht nennen, weil ich keine Werbung machen möchte. Aber
besser ist für die Pizzeria.
Ach ja, stimmt ja. Besser ist. Soweit habe ich gar nicht gedacht. Auf jeden Fall, der Mensch arbeitet seit vielen Jahren hier, hat nie Geld vom Vater Staat bekommen, kann aber kein Eigentum kaufen, weil er kein deutscher Staatsbürger ist. Er muss aber die deutsche Staatsbürgerschaft haben, spricht mit mir auf Deutsch, hat nie vom deutschen Staat gelebt, braucht aber einen B1-Kurs, den kann er aber nicht besuchen, den Deutschkurs B1, um das zu beantragen, weil er gar nicht die Zeit hat, weil er von morgens bis abends arbeitet. Er kann nicht einfach mal wochenlang einen B1-Kurs machen. Und da haben wir eine Problematik. Da muss man individuell drauf reagieren. Also wenn jemand nachweisen kann, dass er Deutsch so gut kann, dass ich auf dem Papier das nicht mehr nachweisen muss, weil derjenige bei der Behörde das bestätigt. Andersrum haben wir es. Es gab vor Jahren schon einen Sprachkurstourismus von Schleswig-Holstein nach Hamburg, weil dort die Zertifikate verkauft wurden. Also muss man sich ehrlich machen und eine Entbürokratisierung als Grund zu bringen, dass man dann hier vielleicht die Menschen in Deutschland lässt, das darf nicht unser Anspruch sein. Also Recht und Gesetz durchzusetzen hat nichts mit Entbürokratisierung zu tun. Das sind ganz andere Dinge, wo wir bei Entbürokratisierung angreifen müssen. Hier müssen wir halt ganz einfach Recht und Gesetz umsetzen, weil es kostet Geld und das Geld fehlt uns an vielen Ecken und Kanten.
Ich gehe gar nicht auf das menschliche Wesen ein, sondern hauptsächlich tatsächlich auf die Arbeitskraft, um das einfach plakativ, um das ganz explizit zu sagen. Natürlich ist auch immer ein menschliches Wesen hinter und ein menschliches Schicksal, aber auf die Arbeitskraft zu kommen. Wir brauchen laut Studien 400.000 Menschen pro Jahr, um die Wirtschaftskraft am Laufen zu halten. Glauben Sie dieser Zahl? Erste Frage.
Also heutzutage Statistiken noch zu glauben, es war vor 10 Jahren schon schwierig und vor allen Dingen so Statistiken, das macht ja mal nicht jemand, der aus der Realschule, so wie ich, kommt, dann mal eben beim Dienst war, 35, fast 40 Jahre, sondern das sind ja hochintelligente, studierte
also
Leute.
Glauben Sie nicht, dass wir
es gibt ja den Spruch, glaube keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast oder erstellt hast. Ja, erstmal muss ich den Zahlen glauben. Also ich bin kein Verschwörungstheoretiker oder Praktiker. Und wenn wir von der Zahl 400.000 ausgehen, bringt es uns aber nichts, wenn wir ich will jetzt keine Zahlen nehmen, weil ich sie nicht habe, aber wenn wir uns Analphabeten ins Land holen, die auch erstmal die Sprache erlernen müssen, so dass sie sich vernünftig unterhalten können. Und da müssen sie natürlich auch, wenn sie eine Ausbildung machen, die 3 Jahre Ausbildung durchziehen können. Wir haben bei uns genug Herausforderungen bei jungen Leuten, die im Bürgergeld sind, die wir auch in Arbeit bringen
müssen. Aber es gibt ja auch genug Selbstständige, genug Handwerksbetriebe, die auch diese, ich zitiere sie, Analphabeten aufnehmen, diesen eine Chance bieten und geben, dass die sich entwickeln können. Und diese Beispiele gibt es ja auch.
Ja, sicher gibt es sie auch. Dann müsste man sich aber auch mal ehrlich machen und mit denen sprechen, die versucht haben, die Menschen zu integrieren. Das ist aber nicht die Aufgabe der Handwerksbetriebe, die Menschen zu integrieren. Aber sie haben ihnen eine Chance gegeben und sei es Malertätigkeiten. Ich habe mich auch mit dem Malermeister unterhalten, der die vielfältigsten Herausforderungen hat mit den Menschen, die halt...
Herr Kropala?
Ja, der Herr Kropala wird das sicherlich auch gemacht haben. Den müsste ich eigentlich auch mal fragen, das habe ich noch gar nicht.
Du oder sie? Eigentlich ja sie dann, ne?
Mit Kropala?
Ja.
Wir haben uns mal geduzt zwischendrin. Also ich habe mit ihm so viel noch nicht zu tun gehabt. Also nur weil man Landesvorsitzender ist, hat man nicht tagtäglich mit den Menschen zu tun. Und dann, das ist die Höflichkeitsform. Erstmal, dass sie und...
Ja, und er ist der Vorgesetzte.
Ja, der Dienstgrad höhere bin ich und er ist mein Vorgesetzter.
Gut, aber wir sind uns einig, dass wir mehr Menschen in Deutschland benötigen, die auf die Welt kommen oder die ins Land kommen, damit eine Gesellschaft wortwörtlich wachsen kann. Weil mit der derzeitigen Geburtenrate, die wir haben in Deutschland, wird das nichts. Schauen wir uns den demografischen Wandel an. Und dann sagen sie, so viel Zuzug wollen wir gar nicht. Wie kriegen wir die Gesellschaft wieder ins Wachsen, Ihrer Meinung nach?
Ja, das ist ja das, und danke, dass Sie mir den Ball zuspielen, die Familienpolitik. Also ich bin, das hört sich jetzt mal wieder plakativ an, aber ich bin deutscher Politiker. Ich bin dafür verantwortlich, dass unsere Bürger über die Runden kommen. Und nichtsdestotrotz fordern wir ja auch eine sinnvolle und eine vernünftige Migration.
Und da hilft weil es wir doch, natürlich Menschen auch aus dem Ausland zu bekommen, die dazu beitragen, dass wir natürlich über die Runden kommen.
Ja, das haben wir die letzten Jahrzehnte auch gemacht. Ich sage ja nur diese Blue Card. Wir haben ja auch aus Indien und auch aus anderen Ländern versucht, Informatiker zu bekommen, um unsere Facharbeiterlücken zu bekommen. Aber man muss ja jetzt nur mal in die Ärzteschaft reinhören. Ich habe vor kurzem auf Kontrafunk, das ist ein Schweizer Sender, kann ich jedem übrigens nur empfehlen, diejenigen, die mal ein bisschen offener sind und auch wirklich kritisch. Das ist kein AfD-Sender, auch kein politischer Sender, sondern...
Dann kurzer Exkurs, Herr Kleinschmidt. Über welche Medien informieren Sie sich? Ich nehme an, Tagesschau, Zeit und Süddeutsche.
Tagesschau nur, wenn ich wissen möchte, was man explizit zu gewissen Dingen sagt. Ich lasse mich schwer triggern, aber Tagesschau und...
Das war auch provokant gefragt, weil ich mir vorstellen kann, Sie nutzen andere Medien, um sich zu informieren.
Ich nutze alle Medien. Also
welche explizit? Welche Top 3 haben Sie?
Kontrafunk, NZZ, leider zwei Schweizer.
Ich wollte gerade sagen, welche deutschen Medien konsumieren Sie?
Deutschlandfunk, in Teilen. Dann lasse ich nebenher selten was anderes laufen. Dann höre ich mal Musik von bis. Aber tatsächlich Epoch Times ist auch kein deutscher.
Also warum keine deutschen Medien?
Weil mir die zu einseitig berichten. Ich möchte, wie zum Beispiel in der NZZ, Dinge lesen, die auch
gegen... Neue Zürcher Zeitung, ne?
Genau, Neue Zürcher Zeitung. Ich möchte in einer Zeitung lesen, wo die AfD schlecht ist oder wo die AfD gut ist. Also die NZZ, Neue Zürcher Zeitung, hat uns auch zerpflückt, hat uns auch ganz klar unsere Baustellen aufgezeigt, schreibt aber auch, wenn Dinge gut sind. Und das vermisse ich halt eben bei unserem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dass man, soweit es geht, neutral berichtet. Und da sehe ich halt bei Tagesschau, ZDF, und da muss ich mir nur die eine oder andere Sendung im ZDF anschauen mit Podiumsdiskussion oder Diskussion grundsätzlich, da ist mir die Zeit zu schade, bin ich ganz ehrlich. Wie war jetzt die Ursprungsfrage? Jetzt habe ich wieder.
Ich habe jetzt immer noch nicht ganz rausgehört, welche deutschen Medien Sie konsumieren. Ne? Wenn es, Sie haben ausgesagt, welche es nicht sind und dann diese Schweizer Medien aufgezählt. Hinterfragen Sie denn die Objektivität und Glaubwürdigkeit der deutschen Medien, des öffentlichen rechtlichen Rundfunks beispielsweise?
Brauche ich nicht mehr hinterfragen. Also für mich ist das eine einseitige Berichterstattung. Schau nur mal zu Corona. Es hat sich nach Jahren, und da will ich die Anfangszeiten Corona gar nicht verurteilen, weil auch in der AfD mussten wir erstmal einen Weg finden und es waren auch viele Ärzte, die sich dann auch im Nachhinein erst oder während der Corona-Pandemie umentwickelt haben. Nur die Öffentlich-Rechtlichen sind jetzt zum Beispiel auch nicht diejenigen, die das fordern, dass das vernünftig aufgearbeitet wird. Und auch der Umgang mit unserer Alternative für Deutschland. Also einen gewissen Anspruch habe ich. Und wenn ich mitbekomme, dass bei der letzten Diskussion, ich meine, es war im ZDF, was war das für eine...
Ja, Sie haben häufig den Begriff heute schon Eigentor verwendet. Ja. Absolutes Eigentor vom ZDF, definitiv. Vollkommen berechtigt und natürlich auch, geht gar nicht.
Also ganz nicht klar. Nur, ich will nur nicht diese Sendung, sondern auch die ganzen Diskussionen grundsätzlich im Fernsehen. Ich brauche im Fernsehen kein Publikum, wenn es keine Unterhaltungssendung ist, das klatscht. Also ich möchte, dass die Politiker sich ohne eine Beeinflussung von Klatschen unterhalten kann. Und das sind so die Sachen, meine
Kritikpunkte. Da stimme ich Ihnen zu, seitdem gucke ich es nicht mehr, weil es mich auch ärgert. Die Hintergrundklatschgeräusche, die natürlich getan werden, aber es ist beeinflusst. Definitiv. Und das ist, finde ich, da
unangenehm. Kann beeinflussen, ja.
Ja, richtig. Nutzen Sie denn das, wir kommen gleich wieder zur Migration zurück, haben Sie das Kompaktmagazin genutzt für Informationsbeschaffung, für Recherchezwecke?
Nein.
Nein. Richtig, dass es eingestellt wurde?
Nein.
Auch, nein.
Überhaupt nicht. Also da hat Faeser in die journalistische Freiheit eingegriffen. Das ist ja unglaublich. Also Kompakt ist ein sehr gutes Thema. Ich muss das nicht vertreten, was dort drin steht. Ich muss auch die Süddeutsche Zeitung nicht vertreten, was dort geschrieben wird. Aber Kompakt wie Süddeutsche Zeitung haben das Recht, ihre Zeitung rauszubringen. Und was dort Frau Faeser gemacht hat, das war ein Grundrechtsverstoß. Das war ja ohnegleichen. Und ich sage es auch ganz ehrlich, das Wording im Kompakt ist mir viel zu hart. Das ist nicht mein Anspruch. Ich will auch gar nicht bewerten, wie die Inhalte dort sind.
Ja, das Wording oder der Inhalt? Was ist da Ihnen zu hart?
Weiß ich, Wording oder der Wording. Inhalt? Ich kann mich
also über den
Inhalt, ich kann mich über den Inhalt, weil ich es nicht lese. Also das hat nichts damit zu tun, dass ich es nicht lesen möchte, um nicht zugeben zu müssen, oh, das ist aber viel zu hart. Das Wording dort drin hat mir nicht gepasst. Ich hatte auch
wenn mal, Sie das nicht lesen, woher kennen Sie denn das Wording?
Weil ich es ja mal angefangen habe, durchzulesen.
Und dann haben Sie gesagt, nee, komm da, hier.
Nee, ich möchte das nicht. Also ich würde gerne häufiger überzeugen durch Argumentation und nicht durch Provokation. Ab und an muss man provozieren. Also wenn der Mensch gar nicht mehr auf mich hört, muss ich provozieren.
Gibt es einen Provokateur bei Ihnen in der Partei?
Wenn es sein muss, ich.
Das dauert hier alles viel zu lange. Ja, gut, weiter, ja.
Auf welchen Provokateur wollen Sie denn?
Nee, auf gar keinen. Also Frage streiche ich.
Gut.
Komme ich vielleicht nochmal drauf. Ja, okay. Kompakt haben wir abgehakt. Das war auch unser kurzer Exkurs. Einmal Social Media, Herr Kleinschmidt. Sie sind auf Facebook unterwegs. Welche anderen Social Media Plattformen nutzen Sie oder konsumieren Sie?
Seltener X, ehemals Twitter. Ich habe da nie so den Draht zu gehabt. TikTok.
Finden Sie TikTok gefährlich? Nicht, weil es eine chinesische App letztendlich ist, sondern die sozialen Medien arbeiten hauptsächlich mit Algorithmen, die dafür sorgen, dass einem häufig nur das angezeigt wird, was man häufig angeschaut hat. Und man landet dadurch ganz schnell in einer Blase. Sei es in einer linken Blase, sei es in einer rechten Blase, sei es in einer Autoblase, sei es in einer Militärblase, sei es in einer Chihuahua-Blase. Es wird so gesteuert, dass du nur das siehst, was dir wahrscheinlich gefällt, was dich interessiert. Dadurch, denke ich, ist die Gefahr da, dass man nicht mehr über den Tellerrand hinausblicken kann. Dass man nur noch das hört und sieht, was einem angezeigt wird, weil da irgendein Algorithmus für sorgt, dass du nur noch das siehst. Sehen Sie das als gefährlich an?
Für diejenigen, die meinen, sie müssen in einer sozialen Medienblase sich aufhalten, sehe ich es nicht als Gefahr an.
Die wissen das ja nicht, dass sie da drin sind, häufig.
Das ist ja vollkommen egal. Deswegen finde ich es ja auch gut, dass man zumindest kritische Menschen hat, die dann mal sagen, pass auf, das geht jetzt in die eine oder andere Richtung zu sehr. Also jemand, der unbedingt wissen möchte, wie toll die AfD ist, der geht halt bei Facebook hin und ist dann in seiner AfD-Blase. Das sind halt so Dinge, ja, ich sehe die Gefahr aber nicht bei den Erwachsenen und bei denjenigen, die kritisch oder unkritisch sind, sondern ich sehe die Gefahr tatsächlich und da nehme ich also keinen aus. Auch TikTok nicht oder gerade TikTok nicht, nämlich die Kinder und Jugendlichen. Und es gibt ja einige Länder, wo man jetzt Bestrebungen hegt, war es auch Frankreich, die jetzt die sozialen Medien für Kinder oder Jugendliche unter 14 Jahren einschränken möchten.
Und richtig das, so?
Ja, definitiv. Also wenn ich mich an meine Zeit zurückerinnere als Kind und Jugendlicher, ich sage nicht, dass damals alles gut war. Es war nicht alles schlecht, aber zu meiner Zeit waren wirklich viele Sachen gut. Und wenn ich einfach mal sehe, wie meine Entwicklung war, mein Vater hat mich oder meine Eltern haben mich wirklich sehr weltoffen, liberal, trotzdem konservativ erzogen und es gab eigentlich nichts, worüber wir zu Hause nicht sprechen konnten und nicht gesprochen haben. Das fing auch so mit Diskussionen an über die Kirche, wo mein Vater gesagt hat, das interessiert mich eigentlich gar nicht, du lässt dich erstmal konfirmieren und dann bist du alt genug, selbst zu entscheiden. Wenn ich aber heutzutage als Kind, als Jugendlicher ins Internet gehe und ohne Filterung Pornografie sehen kann. Und da fangen wir auch an bei den sozialen Medien, wenn wir dann Dinge haben, die Kinder untereinander teilen, Jugendliche, wo wir in die strafrechtliche Relevanz kommen. Da finde ich tatsächlich das Liberale und das Offene als Gefahr an. Also ich sehe grundsätzlich die unsozialen Medien nicht als Gefahr an, aber es gibt Bereiche, wo wir tatsächlich eingreifen müssen, und das sehe ich beim Kinderschutz tatsächlich.
Die AfD ist die stärkste Partei bei TikTok. Sehr gut aufgestellt, viel Content, viel Ausspielung, viele Follower. Widerspricht sich das nicht auch irgendwie? Weil man zielt ja auch bei TikTok ganz klar auf junge Menschen. Ist das vernünftig?
In Bezug auf die AfD selbstverständlich. Ich sehe da auch keine Gefahr, wenn jemand sich von jungen Menschen bei uns aufhält, weil wir ja nichts machen, was nicht im Rechtsrahmen ist. Also wir geben politische Informationen, und natürlich sage ich auch, wenn sich Menschen bei uns aufhalten, sie sollen immer kritisch sein, und wir machen nicht alles richtig, aber da sehe ich überhaupt gar keine Problematik drin, junge Menschen bei uns. Und man sieht ja, wir kommen ja an bei den jungen Menschen, also die sich wirklich Gedanken um die Zukunft machen, den Menschen sage ich, kommt sogar zu uns, weil ich möchte eins vermeiden: die Menschen, die sich irgendwo verloren fühlen, gerade die jungen Menschen, bei denen besteht auch die Gefahr, dass sie sich nicht nur radikalisieren, sondern dass sie auch extrem werden und vielleicht einen Hass entwickeln. Und da bieten wir natürlich mit unserer Politik und mit unseren Videos und mit unseren Gesprächen Möglichkeiten, dass sie selbst für sich eine Zukunft sehen.
Aber ist da nicht auch die Gefahr, dass es eine Möglichkeit gibt, dass die sich diese Menschen radikalisieren lassen durch, ja, AfD-Videos? Haben wir den Algorithmus? Wenn man ein AfD-Video anschaut, bekommt man auch Videos von der Jungalternative beispielsweise angezeigt oder vom Kompaktmagazin, weil der Algorithmus erkennt, man, da sind mögliche Schnittstellen. Also die Gefahr ist ja da, dass sich auch junge Menschen radikalisieren können in Sachen Rechts. Oder sehen Sie das nicht?
Sehe ich tatsächlich überhaupt nicht so. Ich radikalisiere mich ja nicht bei TikTok, nur weil ich Videos schaue, sondern ich muss mich ja dann in irgendwelchen Chats aufhalten.
Ja, also, wenn man TikTok... Durchschnittliche Dauer TikTok von jungen Menschen, ich weiß nicht, 2-3 Stunden am Tag. Und wenn man sich das eine Stunde lang jeden Tag anguckt, Videos, Propaganda, Verschwörungen teilweise, Sachen gegen die Regierung, gegen die Öffentlich-Rechtlichen, da kann ich mir schon vorstellen, dass sich der eine oder andere dann radikalisiert und dann der nächste Schritt ist, okay, wer denkt so wie die, wer denkt so wie ich? Das sehe ich schon als Gefahr, oder?
Das hat nichts mit Radikalisierung zu tun, sondern das ist gegen den Mainstream. Und da sehe ich auch gar keine Gefahr dahinter. Und vor allen Dingen die Menschen, die tatsächlich dann ins Extreme gehen würden. Also ich lege da auch großen Wert drauf. Radikal sein ist vom Grundgesetz her erlaubt. Zum Beispiel eine Grundgesetzänderung ist ja vom Grundsatz her Radix Wurzel. Also radikal ist nicht verkehrt. Extrem wird dann ein Problem. Und nur weil man Videos von uns schaut, dann macht man sich eine Meinung, ja, aber das Radikalisieren oder das ins Extreme, da sind wir auch nicht für zuständig. Die Menschen wären für alles empfänglich, weil sie mit einer Situation unzufrieden sind. Und wenn sie bei uns in den Kanälen sich aufhalten, dann werden sie auch nichts finden, wo man sagt, okay, gut.
Offensichtlich, Herr Kleinschütz, haben sich ja doch einige junge Menschen radikalisieren lassen, die dann auch in die junge Alternative eingetreten sind, beziehungsweise sich dort ausgelebt haben. Nun wurde die junge Alternative vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft. Wie stehen Sie dazu? War dieser Schritt des Verfassungsschutzes richtig oder nicht?
Aus Sicht des Verfassungsschutzes war es richtig, weil der Verfassungsschutz politisch gesteuert ist. Da sind wir also in unserer AfD der einhelligen Meinung, dass der Verfassungsschutz mitnichten noch die Verfassung schützt, sondern meistens ein Regierungsschutz ist. Das war ein für den Verfassungsschutz und für die Altparteien notwendiger Schritt. Für die junge Alternative Schleswig-Holstein, ich kann also nicht für die Bundes-AfD sprechen, für die Bundes-AfD kann unser Tino Chrupalla und Alice Weidel sprechen. Als Landesvorsitzender für Schleswig-Holstein kann ich mit Stolz auch behaupten, dass egal wie sehr unsere junge Alternative in den Medien in den Fokus gerutscht ist, nicht einmal im Verfassungsschutzbericht stand. Also der Verfassungsschutzbericht ist ja, der kommt jährlich raus, Anfang des Jahres, spätestens Mitte des Jahres, ist er irgendwann nachzulesen. Und in diesem Verfassungsschutzbericht stehen auch die Anfänge drin, nach dem Motto, wehret den Anfängen. Und unsere junge Alternative ist dort noch nie als verfassungsfeindlich oder verfassungsfeindliche Bestrebung aufgetaucht. Und das ist für mich auch der Anhaltspunkt. Ich sehe also das, was ich mit diesem Menschen persönlich erlebe, dann auf dem Papier wieder. Das ist keine Garantie dafür, dass wir nicht irgendwann dort drinstehen als Alternative für Deutschland, Schleswig-Holstein oder die ehemalige Jugendorganisation, sind ja umorganisiert worden. War auch ein guter Schritt. Ich habe auch dafür gestimmt, dass die junge Alternative aufgenommen werden soll in die Partei. Aber ich sehe da also überhaupt gar keinen Grund dazu. Nur weil ich mich körperlich ertüchtige, heißt das nicht, dass ich einen Straßenkampf möchte. Selbstverteidigung, nur weil ich körperlich ertüchtigt bin, hat nichts damit zu tun, dass ich irgendwo ins Extreme gehe. Da müsste ich jedem, der professionell Kickboxen macht, unterstellen.
Aber diese Videos waren ja schon recht martialisch angehaucht. Und man hatte schon, dass man darf doch das Gefühl gehabt haben, Mensch, die bereiten sich auf irgendwas vor. Oder entsprach das denn nur meiner Fantasie?
Ja, sicher haben die sich vorbereitet. Die haben festgestellt, ich muss mich körperlich ertüchtigen und haben sich vorbereitet auf ihr weiteres Leben und sind körperlich fitter geworden. Also ich sag's mal ein bisschen stumpf. Ich kenne den einen oder anderen schon seit längerer Zeit, junger Mensch, der dann auf einmal ein Sixpack hat und nicht so wie ich ein Sechserpack Bier in der Hand, sondern dann sieht man den ein paar also Monate später. Sie würden
sich vor die junge Alternative Schleswig-Holstein stellen, ja.
Ja, nicht nur im Konjunktiv, das mache ich auch. Das habe ich auch unserem Vorsitzenden im Live Kulina immer gesagt und habe es auch öffentlich bekundet. Zwischen uns passt kein Blatt Papier.
Sie stellen sich ja auch vor Björn Höcke, richtig? Sagen ja, das ist ein feiner Kerl.
Ich brauche mich nicht vor neben oder hinter Björn Höcke stellen. Ich lasse mich auch gerne ablichten.
Aber Sie verteidigen ihn ja auch, ne? Und genau, lassen sich fotografieren mit ihm. Also das würden Sie ja nicht tun, wenn Sie sagen, Mensch, das ist der Teufel.
Also ich mache das für Social Media. Und wir haben keinen in der Partei. Und auch wenn er später rausgeworfen wurde oder früher mal rausgeworfen wurde, wo ich sage, das ist der Teufel, das nicht. Ich verteufel das eine oder andere vielleicht, um es mal bildlich zu sagen. Aber selbstverständlich gibt es für mich keine erstens Kontaktschuld. Zweitens sehe ich in Björn Höcke nicht den bösen Menschen, wie ihn andere sehen. Auch wenn er dieses, ich zitiere mal, alles für Deutschland, Zitat Ende, gesagt hat, ist ja immer noch die Frage, hat er es wirklich gewusst? Und das ist für mich so der Scheideweg zu sagen, liebe Damen und Herren, es interessiert mich eigentlich gar nicht mehr, ob ihr den Björn Höcke als extrem empfindet oder nicht. Ihr habt ihm die Chance nicht gegeben vor Gericht, im Zweifel für den Angeklagten. Und das ist für mich halt mit so einer der maßgeblichen Punkte. Man hat also gesagt, Björn Höcke hat es gewusst, ohne es beweisen zu können. Und rein ein Geschichtslehrer zu sein, reicht meines Erachtens nicht, das nicht aus. Und wenn ich ihm unterstelle, er hat es gewusst, muss ich es ihm immer noch beweisen. Und seitdem bin ich auch ganz ehrlich, bin ich ein bisschen abgestumpft. Die allgemeine Hetze, es ist eine Hetze gegen die AfD, also jetzt bitte nicht von Ihnen. Diejenigen, die den Björn Höcke bringen, die interessiert nicht, wie die AfD intern damit umgeht. Die interessiert auch nicht, was die AfD dazu sagt, sondern sie wollen ganz einfach gegen die AfD sein. Das ist zu, ich hau jetzt mal eine Zahl raus, von 100 Leuten fragen wahrscheinlich 97, weil sie in eine gewisse Richtung gehen wollen. Drei interessiert es wirklich, wie ich ihn sehe als Landesvorsitzender, der ja Björn Höcke auch so ein bisschen kennt, ne? Nur weil wir uns duzen und ich mal sage, ich möchte meinen Jungs und Mädels in Schleswig-Holstein zeigen, dass ich mit Björn Höcke auch zusammen war. Die meisten interessiert ja gar nicht der Hintergrund, sondern die meisten interessiert halt eben, dass die AfD böse ist und sehen sich dadurch bestätigt durch so ein Gerichtsurteil.
Nun äußert Björn Höcke ja doch das ein oder andere Mal Sachen. Sie haben das gerade angesprochen, das Zitat. Und Sie sind der Meinung, als Geschichtslehrer muss er das nicht wissen. Haben Sie so gesagt. Mhm. Ich denke, mein Geschichtslehrer würde das wissen. Und sicherlich auch der ein oder andere. Aber ne, das klassische Denkmal der Schande, das Zitat fiel ja auch mal. Es sind ja häufig, es ist eine Anreihung an Äußerungen, an Zitaten, die unglücklich offensichtlich gelaufen sind bei Herrn Höcke. Ist da kein System hinter? Weil ich muss sagen, mir bereitet der Kerl doch etwas Angst.
Ja, dann finde ich das tatsächlich schade, wenn Ihnen Björn Höcke Angst bereitet. Ich mach mal den Schwenk zu Kurt Kleinschmidt.
Ja, einmal noch zum Denkmal der Schande, wenn er sowas sagt. das bereitet einem doch schon irgendwie Magenschmerzen. Das steht da ja nicht ohne Grund, dieses Denkmal.
Haben Sie die Rede gehört?
Ich kenne die Ausschnitte, den Ausschnitt.
Gut.
Und Sie wollen jetzt sagen, das ist aus dem Zusammenhang gerissen?
Ich habe mir die Rede selbst noch nicht mal angehört. Ich habe mir Björn Höcke angehört, was er dazu gesagt hat, als man das Denkmal der Schande gebracht hat. Man kann es so oder so verstehen. Und ich komme jetzt mal auf den von Björn Höcke zum weiteren sehr negativ gebrachten Beitrag, nämlich der Vogelschiss von Gauland, von unserem Ehrenvorsitzenden.
Ich finde, den Vogelschiss kann man auch noch ein bisschen interpretieren.
Ja.
Beim Denkmal der Schande fällt mir das schwieriger.
Ja, man kann es ja auch interpretieren. Das ist ja das im Prinzip dasselbe oder das Gleiche. Es ist, man kann es interpretieren, je nachdem, wie man es möchte. Und
was kann man denn da positiv dran?
Na, ich sage ja nicht positiv oder negativ, aber man kann es in die eine wie die andere Richtung.
In welche andere Richtung kann man das Denkmal der Schande denn interpretieren?
Es ist eine Schande, dass wir in der Geschichte überhaupt so weit gekommen sind, so ein Denkmal aufstellen zu müssen. Also es ist natürlich eine Schande, was im Dritten Reich passiert ist, was man dort mit nicht nur mit Juden gemacht hat, sondern mit vielen Andersdenkenden auch. Es ist natürlich ein Denkmal der Schande, ist es tatsächlich. Und so sehe ich das tatsächlich. Da wird unsere deutsche Schande aufgezeigt, was wir mit den Menschen im Dritten Reich gemacht haben. Aber jetzt bitte nicht falsch verstehen, ich will nicht Björn Höcke verteidigen mit seinem Denkmal der Schande. Sowas würde ich nicht vom Sprachlichen her bringen. Ich wüsste auch gar nicht, warum ich so etwas sagen sollte. Und wenn ich sage, es ist ein Denkmal der Schande, dann meine ich so, wie ich sage. Ich stehe auch hinter dem Zitat von Jörg Nobis, der damals gesagt hat, den Schulzzug in den Hochofen fahren, weil er ja, das war bildlich gesehen der Schulzzug, der mit 100% Zustimmung durch die Landen gefahren ist. Und Jörg Nobis meinte ja, okay, wir werden den Zug einschmelzen und den schmelzen wir natürlich einem Hochofen. Da hat keiner von uns nur im Ansatz irgendwo einen Bezug zum Dritten Reich genommen.
Aber diese Bezüge sind ja häufig da und diese Referenzen sind ja häufig da. Und macht ihr das bewusst? Oder unterbewusst, weil da doch eine Gesinnung erkennbar ist.
Da ist keine Gesinnung zu erkennen. Das ist die Gesinnung, die uns nachgesagt wird. Man muss einfach nur mal die letzten...
Können Sie es verstehen, dass es Ihnen nachgesagt wird?
Selbstverständlich. Wir haben über Jahre auch teilweise ungefiltert Dinge auch bei Facebook gehabt, von denen wir nicht wissen, ob das tatsächlich Parteimitglieder waren, die zur AfD gekommen sind oder eingeschleust wurden. Das sind ja manche Äußerungen, die sind so hanebüchen. Und ich habe vor 2 Tagen wieder einen im Internet gesehen, wo ich mir denke, wie kann jemand sowas schreiben? Das hat aber auch mit uns zu tun, weil wir natürlich manche Dinge vielleicht einfach nur hingenommen haben. Deswegen sage ich den Leuten auch immer wieder, schaut euch den Kurt Kleinschmidt an. Ich stehe für eine gewisse Politik, ich stehe für eine gewisse Richtung. Und dazu stehe ich auch. Ich lasse mich gerne an dem messen. Und wo ich jetzt noch drauf ganz kurz kommen möchte, mit den Äußerungen, wusste es oder wusste es nicht. Ich bin über 35 Jahre bei der Bundeswehr gewesen und die ganze Bundeswehrzeit sicherheitstechnisch überprüft. Ich hatte als Unteroffizier und Portepee-Unteroffizier immer die Sicherheitsstufe 3. Ich war also immer ermächtigt, geheim und je nachdem, welche Arbeit ich hatte, teilweise auch streng geheim. Und selbstverständlich hat sich das für mich Ich wusste, es gibt vom MAD, vom Militärischen Abschirmdienst, eine Sammlung der Dinge, die verboten sind. Und ich habe mir diese Dinge nicht durchgelesen, weil ich wissen wollte, was ich darf, was ich nicht darf, weil ich gewisses Gedankengut habe, sondern mich hat interessiert, wenn ich Kameraden habe, die sich in eine gewisse Richtung äußern oder Dinge tun und machen, damit ich weiß, gerade auch die Onkels damals waren ja auf dem Index, da waren ja die ersten 2 Platten, meine ich, oder CDs waren ja verboten von denen, standen auf dem Index. Und ich habe mir viele Dinge durchgelesen, die der MAD rausgebracht hat und da habe ich dieses Zitat, alles für Deutschland. Also es ist ja ein Dreiteiler, alles für, 1, 2 und 3. Ich habe dieses Zitat nie gesehen. Also ich habe mich als Soldat schlau gemacht, könnte jetzt über die letzten Jahre und Jahrzehnte nicht sagen, was wann wo im beim militärischen Nachrichtendienst, hier Abschirmdienst geschrieben wurde. Aber ich kannte das Zitat auch nicht. Ich weiß aber, wie die Runen aussehen. Ich weiß viele Dinge auch mit Blood and Honor.
Was haben Sie da eigentlich am Revers?
Das ist stilisiert das Eiserne Kreuz, das ist das Veteranenabzeichen. Jeder, der gedient hat oder aktuell dient und nicht unehrenhaft entlassen wurde, der hat das Recht, so ein Abzeichen zu tragen. Und das ist ein Erkennungszeichen unter uns Soldaten und auch zu zeigen, ich habe gedient.
Wann tragen Sie das Eiserne Kreuz und wann die deutsche Flagge am Revier?
Ich trage das Eiserne Kreuz immer am Revier. Eine Deutschlandfahne noch ranzumachen, wäre zu viel. Aber dadurch, dass ich zeige, dass ich Soldat bin, habe ich ja automatisch Schwarz-Rot-Gold mit drin, auch wenn es nicht abgebildet ist.
Würden Sie ein anderes Kreuz an Ihre Wehr heften?
Ja, christliches Kreuz.
Wie sieht's mit dem Hakenkreuz aus, Herr Klein?
Eigentlich lacht man bei so einer Frage nicht. Danke, dass Sie die Frage stellen. Dann haben wir auch mal ein bisschen einen lustigen Aspekt. Wobei Hakenkreuz nichts Lustiges ist, aber ich verstehe es. Nein, selbstverständlich nicht.
Wie weit grenzen Sie sich ab? Wir haben schon gehört. Ja. Hitler, Kriegsverbrecher.
Ja.
Das Dritte Reich, eine Schande für Deutschland, für die Geschichte.
Ja.
Sie würden sich kein Hakenkreuz ans Revier klemmen. Wie weit grenzen Sie sich explizit ab vom Dritten Reich, von Nazis?
Also wenn es um die Nationalsozialisten geht, um die Partei, selbstverständlich grenze ich mich ab. Ich habe als Soldat sicherlich das eine oder andere im Dienst gehabt, was...
Genau, was soll da jetzt diese Relativierung oder diese...
Das ist keine Relativierung.
Dann fahren Sie fort, ja.
Ja, es mag das eine oder andere geben, was vielleicht die Bundeswehr übernommen hat, von dem ich das nicht weiß. Ich grenze mich da ganz klar ab. Nationalsozialismus, Drittes Reich, das gibt für mich keinen Grund, nach hinten zu blicken. Doch, es gibt einen Grund, um zu wissen, was ich nicht darf. Aber nicht, weil ich meine Grenzen ausloten möchte, sondern damit ich eben weiß, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt und was machen andere und was muss ich erdulden bei mir in der AfD und was darf ich nicht dulden in der AfD. Ich habe ja auch mit Soldaten zu tun. Und
was war denn für Sie das Schlimmste in der deutschen Geschichte? So, wenn Sie so spontan antworten müssten.
Das Schlimmste in der deutschen Geschichte? Ja, die Verbrechen im Dritten Reich.
Wir kommen noch einmal zurück zum Thema Migration, Herr Kleinschmidt. Und dann möchte ich gleich abschließen danach mit Ihren Top 3 für Schleswig-Holstein. Sie gehen ja auch für Schleswig-Holstein in den Bundestag, sehr, sehr wahrscheinlich. Aber noch einmal zurück zur Migration. Dann sind wir auch bald durch. Hoffentlich. Wir waren da ungefähr stehen geblieben. Und da ist Migration eigentlich der ideale Begriff, aber da waren wir ungefähr stehen geblieben, meine ich. Wie möchte denn die AfD dafür sorgen, dass mehr Menschen wieder in Deutschland auf die Welt kommen, nach Deutschland kommen? Ich glaube, da waren wir stehen geblieben. Ich hatte gesagt, wir brauchen 400.000 Menschen pro Jahr, die nach Deutschland kommen, um ein Gesellschaftswachstum hinzubekommen, um ein Wirtschaftswachstum hinzubekommen. Sie haben diese Zahl ja hinterfragt, aber haben auch gesagt, Mensch, es gibt auch andere Möglichkeiten, dass mehr Menschen in Deutschland arbeiten. Welche?
Also mehr Menschen in Deutschland arbeiten. Ich sehe grundsätzlich das Problem, dass wir zu wenig für Familien tun und für das Auskommen der Familien. Ich kenne es von mir, habe es in Bayern so gelernt, habe aber auch gesehen, dass hier in Schleswig-Holstein gar nicht so unüblich ist. Als ich angefangen habe mit der Lehre und viele meiner Gleichaltrigen haben Bausparer abgeschlossen, haben sich dann irgendwann ein Haus gekauft in Bayern und meistens Zweifamilienhaus, weil man die Eltern, wenn sie gelebt haben, die Großeltern noch mit aufnimmt. Deswegen waren auch die Häuser so groß, weil es eine Mehrgenerationenfamilie war. Das sehe ich als wirklich elementar an, hier auch in Nordfriesland, in Schleswig-Holstein allgemein, dass die Menschen, die jungen Menschen, wieder genug Geld in der Tasche haben, um sich irgendwann mal ein Eigenheim zu leisten. Wenn jemand Alleinverdiener sein möchte, es auch schafft, mit dem Gehalt alleine, vielleicht mit nebenher noch was arbeiten, so viel Geld zu verdienen, dass man sich vernünftiges Auskommen leisten kann, ein Auto mit Urlaub, das sind so die Ziele. Und wenn die Frau sagt, sie möchte arbeiten und der Mann sagt, ich möchte zu Hause bleiben, die Kinder erziehen, dann muss das auch möglich sein, mit dem Alleinverdiener, mit der Alleinverdienerin auskömmlich zu leben. Und da haben wir natürlich als AfD einige Kernpunkte, auf die wir besonders Wert legen. Und wir sagen auch, es gibt das Ehegattensplitting, aber für Familien ist ein Familiensplitting tatsächlich sinnvoll, dass eben die Kinder auch mit in die Steuerlast mit einbezogen werden.
Also Sie glauben, das hat monetäre Gründe, warum es derzeit nicht so viele
Neugeburten gibt und Sie wollen Neugeburten fördern durch finanzielle Anreize?
Unter anderem. Also grundsätzlich werden Kinder anders gemacht als durch Geld. Aber es ist natürlich einfacher, eine Familie zu gründen oder vielleicht ein Kind zu bekommen und dann anschließend eine Familie zu gründen, weil man sich irgendwo mal anders orientiert, wenn das Geld passt. Und man muss sich ja ehrlich machen, als ich 2018 in die Gemeindevertretung kam, hatte der Bürgermeister mit mir so ein Anfangsgespräch geführt. Da habe ich damals schon erwähnt, wir haben eigentlich zu wenig Wohnraum. Dann sagt der Bürgermeister, nein, stimmt nicht. Wir sehen es, ich sehe es, ich habe mich bestätigt gefühlt, wir haben zu wenig Wohnraum. Also wenn junge Menschen von zu Hause ausziehen wollen, ist das Problem, erstens bekomme ich eine Wohnung und wenn, ist sie überhaupt leistbar? Und da sehe ich eine Herausforderung, also nicht, wie können wir durch Migration, wie können wir durch Arbeitsmigration hier unsere Probleme lösen? Ich hatte das vorhin schon mal gesagt, als deutscher Politiker. Das hört sich ein bisschen theatralisch an.
Aber bis die neuen Kinder auf die Welt kommen, bis sie in arbeitsfähige Alter kommen, das dauert 15, 20, 25 Jahre. Wir haben jetzt diese Situation und wir brauchen jetzt Unterstützung. Wo soll die herkommen?
Dann sage ich es einfach mal stumpf, durch Abschiebung. Also wir können uns sehr viel Freiraum dadurch schaffen, dass wir sagen, die irregulär hier sind, müssen zurück. Wir haben also sehr viele Menschen, die hier Geld bekommen. Und sie bekommen halt aktuell noch Geld, das uns an anderer Stelle fehlt, wo wir dann etwas großzügiger sein könnten, auch Wohnraum. Also wir müssen uns mal, und das ist das, wo ich immer wieder mit dem Kopf schüttel, im Prinzip weiß jeder, dass wir nicht genügend Wohnraum haben. In den Kommunen, haben wir ja gestern auch wieder gesehen, wird für Toleranz und für Freiheit gekämpft und noch mehr Migration, aber wir haben doch den Wohnraum gar nicht. Die Gemeinden haben das Geld einfach nicht mehr. Wir sollen aber trotzdem weiterhin Bürgergeld zahlen für Ukrainer. Wir sollen Geld bezahlen für Menschen, die irregulär hier auch leben. Die bekommen Grundleistung und da müssen wir halt hinkommen. Je mehr Geld wir dadurch einsparen, desto mehr können wir woanders ausgeben.
Also ich höre raus, weil das so direkt ineinander kam, durch Abschiebung mehr Wohnraum.
Ja.
Und dadurch irgendwann mehr Kinder.
Sehr.
Das beantwortet mir die Frage nicht, wie wir kurzfristig zu mehr Arbeitskraft wieder hier kommen können im Land, wenn das die Migration nicht die Lösung ist und Nachwuchs erst natürlich in der nächsten Generation dafür sorgen kann.
Ja, da können Sie mich auch gar nicht in Enge treiben. Wollen Sie gar nicht, das weiß ich. Sie stellen ehrliche Fragen. Ich sage aber auch ehrliche Antwort. Wir können nicht innerhalb eines halben Jahres das lösen, wo die anderen Parteien über 20, 25, 30 Jahre geschlafen haben. Das können wir nicht. Also wir haben nicht die Möglichkeiten als Alternative für Deutschland. Wir haben auch als Bundesrepublik Deutschland nicht die Möglichkeit, jetzt einfach Dinge zu ändern. Und wie sehr die anderen Parteien, die etablierten, die Altparteien oder wie man sie nennen mag, wie sehr sie eigentlich die letzten Jahrzehnte verschlafen haben, ist, wenn man mal in deren Grundsatz- und Wahlprogramme schaut, also gerade die Wahlprogramme, ist schon komisch, dass sie zu jeder Wahl wieder neue Dinge, das Rad neu erfinden müssen. Unsere Wahlprogramme sehen seit vielen Jahren ähnlich aus. In der Formulierung sind manchmal Dinge geändert oder man hat sich der finanziellen, der wirtschaftlichen Situation angepasst. Aber wir haben seit vielen Jahren dasselbe oder gleiche im Wahlprogramm drinstehen. Und von daher, wir können es nicht innerhalb des nächsten halben Jahres. Wir haben vor Jahren schon darauf hingewiesen, wir müssen endlich was tun. Wir haben jetzt wieder eine Wahl, wo wir relativ stark abschneiden werden zur Bundestagswahl. Wer jetzt sofortige Lösung haben möchte als Bürger, der die letzten Jahre zur Wahl gegangen ist, sage ich, sehr geehrte Damen und Herren, wir haben es vor Jahren schon aufgezeigt, wo die Herausforderungen sind. Wir wären jetzt schon weiter, wenn sie uns damals gewählt hätten. Das war ein bisschen sehr einfach ausgedrückt, ne?
So, nach einer Stunde 53 dürfen Sie das auch mal? Ja, ich weiß, das ärgert mich auch sehr, aber wenn ich Sie schon mal hier habe, Herr Kleinschmidt, und ich habe nämlich noch nicht ganz verstanden, welche Menschen möchte die AfD denn eigentlich ins Land lassen? Oder gar keine?
Selbstverständlich. Wir wollen weiterhin Migration. Also es gibt zu viele intelligente Menschen, die nach Deutschland kommen wollen und arbeiten wollen.
Aber nur die Intelligenten.
Es gibt ja auch nicht so Intelligente wie mich, die arbeiten können. Die gibt es ja auch im Ausland. Also es gibt Menschen wie mich, die nicht irgendwo Doktor oder Professor sind, die dann irgendwo nach Deutschland kommen wollen.
Wir haben ja auch nicht nur einen Fachkräftemangel, wir haben auch einen klassischen Arbeitskräftemangel. Das müssen ja keine hochstudierten Menschen sein.
Ja, also wenn wir einen Arbeitskräftemangel haben, dann...
Also ich höre häufig aus der Wirtschaft, aus den Betrieben, ich bin auf der Suche nach einem Azubi, Hauptsache der kann Auto fahren. So ist die Situation ja mittlerweile in Handwerksbetrieben teilweise. Also welche Menschen sollen der AfD nach gerne nach Deutschland kommen und welche nicht? Ja, welche sollen nach Deutschland kommen?
So. Das ist der falsche Ansatz. Also nach Deutschland sollen die kommen, die irgendwo eine Arbeit machen können, wo es auch einen Arbeitsplatz für gibt. Hochqualifizierte Leute kommen heutzutage schwer nach Deutschland, weil sie keinen Wohnraum mehr haben. Bei den Kitas fängt es an, wenn sie nicht Privatschulen haben, dann haben sie eine Schule 0815 mit teilweise 60%, 70%, 80%.
Also die AfD setzt sich für die Migration von Fachkräften ein.
Ja, selbstverständlich. Das haben wir auch so bei uns im Grundsatzprogramm stehen, im Wahlprogramm. Was wir nicht wollen, ist eine falsche Politik, arbeitsmarkttechnisch. Wir haben so viele Menschen, die hier Bürgergeld empfangen, die wir auch in Arbeit bringen können und müssen. Und die müssen halt auch einen gewissen Druck haben. Wir haben eine Arbeitslosigkeit von, was sind das im Moment, meine ich, 3 Millionen, 2,9.
Tatsächlich steigt die Arbeitslosigkeit wieder. Denn an welche Menschen dürfen zum Abschluss nicht über die Grenze? Welche sollten hier nicht rein dürfen?
Die Voraussetzungen nicht erfüllen.
Und welche sind das? Der Schutzsuchende, ne? aus Afghanistan.
Aus dem Drittland hier reinkommend.
Ja.
Der Schutzsuchende kommt nicht, also wenn er nicht ins Flugzeug einsteigt und hier in Deutschland landet, sondern auf dem Landweg hierher kommt, kann gar nicht nach Deutschland kommen. Wie soll er nach Deutschland kommen, wenn er Schweiz, Österreich, Polen, wen wir hier Anrainer haben, Tschechien, wo auch immer die herkommen, wie sind die zu uns gekommen, nach Deutschland? Das geht so eigentlich gar nicht, außer sie kommen am Flughafen an. Auch Menschen, die hier reinkommen, sollen hier reinkommen. Dann muss man sich die Frage stellen, ups, wie haben die das denn geschafft? Nur wenn man feststellt, dass sie nicht hier bleiben dürfen, dann müssen wir Sorge tragen, dass sie zurückkommen. Wenn hier jemand in Deutschland auf der Matte steht, steht er auf der Matte. Dann müssen wir halt anders reagieren und die Gesetze ändern, aber...
Wohin denn zurück, wenn er hier auf der Matte steht, an der Grenze? Wohin soll er denn hin?
Ja, da wo er hinkommt.
Also ne, wenn er über Italien in die EU gekommen ist, soll er zurück nach Italien oder denn zurück nach Tunesien oder wo auch immer?
Wenn wir Italien nicht signalisieren, den können wir gut brauchen, den nehmen wir gerne, dann soll er natürlich zurück nach Italien oder in sein Herkunftsland. Das ist einer der Ansprüche, die ich persönlich habe. Ich kann nicht großzügiger werden, wenn ich mit dem Gießkannenprinzip allen alles gebe. Das sehe ich tatsächlich und sehen viele von uns als Herausforderung. Und wir müssen uns endlich mal ehrlich machen. Es sind nicht nur die Menschen, die hochqualifiziert hier sind, es sind auch die Menschen, die einfach nur, ich sag's mal ein bisschen überspitzt, wegen der sozialen Hängematte da sind. Und da darf mich bitte keiner falsch verstehen. Ich mache nicht einem, der hier in Deutschland ist, wie er auch immer hierher gekommen ist, irgendwo im Ansatz einen Vorwurf. Im Gegenteil. Ich würde es vermutlich nicht anders machen. Das hat ja nichts gegen den Menschen zu tun. Nur der Mensch muss halt dann kapieren, dass er irgendwann zurück muss. Und meine Umwelt muss auch mitbekommen, irgendwann muss der Mensch halt zurück. Das sind ja Menschen.
Auch wenn Sie in dem Fall, ne, Sie es gewesen wären, auch wenn Sie in der Zeit hier angekommen wären, einen Beitrag leisten für die Gesellschaft, für das Land.
Ja, selbstverständlich. Ich habe ja auch den Anspruch, wenn ich irgendwas nicht richtig gemacht habe als Kurt Kleinschmidt, dass in Zukunft richtiger zu machen. Also ich will es ja, wenn mir jemand sagt, pass mal auf, du hast gegen ein Gesetz verstoßen. Also ich habe irgendwas gemacht. Nehmen wir mal das Beispiel, das aktuell läuft. Das ist ja auch kein Geheimnis hier in Nordfriesland. Da gab es ja gestern auch eine Demo. Es gab eine Anzeige gegen den Landesverband, gegen den Kreisverband der AfD in Nordfriesland und dann gleichzeitig auch mich, weil ich der Landesvorsitzende bin, wegen Volksverhetzung. Ich lächle über den Text, den die SPD dort als Pressemitteilung rausgegeben hat, also schon alleine Pressemitteilung drüber zu schreiben. Aber nichtsdestotrotz, sollte tatsächlich auf dem Rechtswege festgestellt werden, dort haben wir etwas nicht richtig gemacht, dann müssen wir es das nächste Mal richtig machen. Damit will ich nicht sagen, wenn man jetzt sagt, das ist tatsächlich Volksverhetzung gewesen, dass ich das akzeptiere, weil ich das nicht so sehe. Nur, ich muss natürlich auch dem Menschen oder nicht nur die Möglichkeit geben, dass er sich umorientiert, sondern ich muss es auch verlangen können. Und das sehe ich halt als Bringpflicht an. Eine Integration kann nur klappen mit einer Bringschuld und das gehört zu einer Bringschuld dazu. Ich möchte ihn integrieren, verlange von ihm, dass er zurück nach Syrien, Afghanistan, Türkei, wo auch immer, fliegt, fährt oder hingebracht wird. Und dann darf er gerne nach Deutschland, wenn er hier rechtmäßig wieder einreist. Vorgestern bei der Schuldiskussion auf
Zoom. Ich kann mir vorstellen, dass es in der Praxis deutlich schwieriger, weil da natürlich andere Verhältnisse herrschen. Aber Herr Kleinschmidt, jetzt bevor wir die 2 Stunden knacken.
Bitte.
Ganz schnell. Wir haben jetzt verstanden, was passiert, wenn wir die Zweitstimme der AfD geben. Was ist, wenn wir die Erststimme der AfD geben, wenn wir Herrn Kurt Kleinschmidt wählen? Was sind 3 Facts, die Sie mit nach Berlin nehmen wollen? Bitte ganz kurz halten, dass wir das in einer Minute schaffen.
Ich versuche mich ganz kurz zu halten. Erster Fakt ist, durch meine Arbeit im hoffentlich Verteidigungsausschuss möchte ich die Bundeswehr hier in der Region stärken. Das ist eine große, große Kaufkraft. Wir haben hier Möglichkeit, Menschen in Arbeit zu bringen, gerade auch junge Menschen. Das ist einer der wichtigsten Punkte. 2. Punkt, ich habe jetzt in mehreren Gesprächen mitbekommen, wie wichtig es ist, für die Wirtschaft die Infrastruktur hier zu erneuern, zu verbessern, einschließlich Bahn und Straße. Ich versuche vielleicht in den Verkehrsausschuss zu kommen, um dort vielleicht was zu verbessern. Das sind schon die wichtigsten Sachen. Und halt eben der Tourismus. Gibt auch einen Tourismusausschuss. Hier gibt es viele Herausforderungen, gerade im Bereich Tourismus. Höre ich mir gerne an und versuche Dinge umzusetzen und hoffe nach 4 Jahren, dass ich eine einigermaßen positive Bilanz ziehen kann.
Ich drücke Ihnen, wie auch allen anderen Kandidaten, die Daumen. Ich bedanke mich, Herr Kleinschmidt, für Ihre Zeit. Das war der längste Podcast, den ich je aufgenommen habe. Es gab auch viel zu fragen. Sie haben auch viel geredet und ich habe viel nachgefragt. Und ich glaube, wir haben einiges gelernt über Sie, über die Partei, über Ihre Vorstellungen. Und bedanke mich nochmal für die Zeit. Alles Gute für Sie und wer weiß, vielleicht hören wir uns in 4 Jahren wieder. Oder soll das ein One-Hit-Wonder mit Ihnen werden in Berlin?
Kann ich jetzt noch nicht sagen. Das muss der Wähler entscheiden. Wenn ich 4 Jahre gut durchbekommen habe und meine Arbeit geleistet, kann ich mir vielleicht vorstellen, länger zu machen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war Tores Tea Time Tour mit Kurt Kleinschmidt von der AfD.